Einfach probieren, ob das geht.
Was probieren? Was wollen Sie denn probieren? Das geht so und so nicht.
Das geht sowieso nicht.
Ja.
Ah, ja, geht schon.
So.
Das geht hier. Ja, jetzt muss ich das mal schauen. Pause. Genau. Wie mache ich Pause hier? Pause hier mache ich so.
Das ist unsere Planung. Über was wollen wir überhaupt? Und wie viel Zeit haben wir überhaupt? Weil ich bin heute langsam.
Ja, also die Planung ist, dass wir einfach über die Erfolgsformel sprechen. Die Idee, die ich habe, das ist, dass wir so ein kleines Heftchen produzieren, um es drucken. Das glaube ich eher nicht, weil das einfach Geld kostet. Aber dass wir einen Artikel schreiben, vielleicht sogar in mehreren, je nachdem, wie wir Lust haben, wie viel Stoff, dass wir konkret zusammenbringen. Oder, sage ich mal, über mehrere Arten oder von mehreren Perspektiven, mehrere Formen zum Thema Erfolgsformel. Und von der heutigen Idee her wird man das mehr von den in Interviewform machen, von den Rahmenbedingungen her. Warum, weshalb, wie sind Sie überhaupt auf die Idee, auf das Thema gekommen? Warum dann das formelmäßig auszudrücken? Wie sind Sie auf die einzelnen Komponenten gekommen? Welche Diskussionen sind daraus entstanden? Wie wurde das immer wieder verifiziert? Also all diese Dinge, die eigentlich weniger jetzt nur mit den Inhalten zu tun hat und was man damit alles machen kann, also die fachliche Seite, sondern eher die kulturelle Umfeldseite, alles das, was eigentlich dahinter steckt. Wie lange Sie sich damit beschäftigen, was das Umfeld war. Und vom zeitlichen Aufwand her, also ich habe Zeit, ja, ich glaube, wenn wir da 4-5 Stunden wirklich uns die Zeit nehmen, dann ist das so viel, dass wir beide wahrscheinlich genug haben für
Also Sie sind nicht unter Zeitdruck, das war
bei mir. Ich bin nicht unter Zeitdruck, es kann sein, dass ich mal zwischendurch angerufen werde. Aber ich muss heute ich habe einen Termin um 18 Uhr an der FU in Dahlem und ich glaube, da fahren wir der Bus weg.
Ja, der Elbe, ja.
Also irgendwann sollte ich um 16.30 Uhr oder sowas, damit das in Ruhe, damit ich nicht unter Stress komme, weil das mache ich zurzeit nicht.
Okay.
Wäre das gut und wenn wir früher fertig sind, ist es auch kein Problem. Oder keine Lust mehr haben, sondern so.
Darf ich, bevor wir dazu gehen, mal was anderes fragen? Ich habe einen Anruf gekriegt von der Frau Rüde. Die kennen Sie auch, die war früher im Forschungsministerium, ist gerade 70 geworden. Und sie hat irgendwo auf Delfin Consult, wie sie dahin kam, weiß ich nicht, sie hat mich gesucht. Und da kam sie auf Delfin Consult und ist über die Suche meines Namens ist sie auf Delfin Consult gelandet. Wie sie das gemacht hat, weiß ich nicht.
Ja, sie hat gegoogelt, nehme ich an.
Und da kam Delfin Consult und da kam die Broschüre raus. Und dann hat sie einen Fehler gemacht, sie hat nur 70 gesehen und hat geglaubt, ich bin 70 und wollte mir zum 70. weil sie auch 70 geworden ist, gratulieren. So kam der Kontakt zustande vor 14 Tagen. Hat sie mir eine E-Mail geschickt über Delfin Consult, weiß der Geil was. Und ich kam aber nicht dazu durch den Sturz und das heißt, ich habe sie gestern angerufen. Das ist ja eine ganz wilde Nudel im Ministerium gewesen. Das war der Liebling von Uwe Thomas. Die beiden liebten sich voll und innig.
Also nicht?
Nein, nicht physisch jetzt. Nee. Arbeitsmäßig.
Also schon. Sie konnten gut miteinander, oder?
Weiß ich, ob sie miteinander konnten. Aber jedenfalls, die war immer um Uwe herum. Ohne, also man hat, er war der, einer der wenigen, der sie ertragen konnte. So, und ich frug sie, was hat sie da aus der Broschüre mitgenommen. Sagt sie, ach, das weiß sie gar nicht, das war so interessant alles.
Ja.
Was?
Ja.
Aber sie konnte sich an nichts mehr erinnern. Ja,
ja, ja, immer. Das ist, ja.
Hast du deine Tablette genommen?
Ja. Wenn du nur ein bisschen Wein reingießt, das ist nicht zu.
Nein, hast du deine Tablette genommen?
Welche?
Das Jahr klang sehr zögerlich.
Ja, ja. Heute früh schon.
Okay, zwischendurch nicht, nach dem Essen, Mittagessen.
Nein. Wenn du mir ein bisschen reingießt, sieht aber dann ist
aber
er gerade.
Eine Senfpause.
Ja. Der ist also so getauft worden, der Wein. Der ist getauft worden. Und die Frage ist, ob man doch nicht so ein Broschürchen irgendwie produziert. Nur formal, ja. Was Sie vorhaben, ist ja eher so umfeldmäßig, artikelmäßig. Das würde in eine Broschüre gar nicht reinpassen. Oder würde das überhaupt passen? Weil man könnte ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so macht, dass man das irgendwo so auch als ein, ja, Türöffner verwendet, aber auch, dass man das als ein klein, so ein Euro-Blatt verhökert. Das macht zu viel Aufwand, nicht? Micropayment, dass dann Delphin Consult sie da ein bisschen auch.
Also da ist kein. Ich sehe da kein Geschäftsmodell dahinter. Das ist.
Das war die Frage.
Das ist ein reiner.
Werbegag.
Auch kein Werbegag. Für was soll man da Werbung machen? Also ich sehe nicht auch keinen Türöffner-Effekt da drin. Ich sehe einfach Spaß daran und ich sehe, dass das eine.
Aber es muss
wichtige
ja,
Information. Also
ja, aber es muss ja einem Ziel dienen, nicht einem Zweck. Es muss ja nicht einem Zweck dienen, sondern einem Ziel. Was?
Also ich habe da das. Ich persönlich habe das Ziel, dass ich einfach diese Gedanken, die Sie, wie es ja auch in dem Report schon drinsteht, dass Sie eine ganze Reihe von wertvollen Gedanken und die Resonanz, die ich bekommen habe und die Sie sagen, auch bekommen habe, dass das eigentlich schade ist, dass das nicht besser dargestellt ist. Und wenn ich Lust dazu habe und ich will da überhaupt keine Verpflichtung eingehen, dann
werde
ich.
Es geht ja nicht um Sie und Verpflichtungen. So weit denke ich gar nicht. Ich denke eher.
Also ich will nicht sowas machen wie ein Arzt beispielsweise. Sowas will ich nicht machen, weil da sehe ich überhaupt keinen Sinn darin. Und ich will einfach jetzt mal mit Ihnen hinsetzen und einfach mal das schauen und schauen, wie es läuft. Und dann schreibe ich irgendwas zusammen, wenn ich Zeit und Lust habe, und dann schauen wir, was daraus wird. Warum muss ich jetzt sagen, es soll ein kleines Büchlein werden oder eine Schrift? Irgendwas wird das. Wenn es auf der Webseite steht, ist es auch okay. Und wenn es nur Ihre Kinder mal lesen und Ihre Söhne und meine Kinder und vielleicht einige Freunde, ist das auch okay. Ich weiß nicht, warum das in dem Fall jetzt Ziel und Zweck haben sollte. Oder was würden Sie sich wünschen? Ich frage mal zurück. Was wäre das Ziel, was Sie machen würden? Also warum setzen Sie sich heute mit mir zusammen und wollen das erzählen?
Erstmal, weil es mir Spaß macht, mit Ihnen zusammen. Das ist aber unabhängig von der Erfolgsformel. Nein, ich habe durch die kleine Broschüre gelernt, das habe ich gar nicht erwartet oder auch nicht, also der Erfolg oder die Rückkopplung, die man gekriegt hat, so durch diese kleine Broschüre war wirklich riesengroß. So, und wenn man den Aufwand in Grenzen halten könnte oder kann, gibt es wahrscheinlich, das war ja alles in privater Sphäre, es war alles nicht beruflich. Verstehen Sie? Also die Broschüre war ja nicht beruflich, im Gegenteil, ja. So was ich so gehört habe, zum Beispiel von Peter Schulz, ja, Kollege, der schon sagt, hat ein Buch über sich selbst geschrieben. Sein Leben hat er geschrieben und kurz davor hat er mir das Buch geschickt. Wo er minutiös sein ganzes Leben auf den Tod seiner ersten Frau, die Geburt der Kinder und wie wir uns in Amerika wieder getroffen haben, wie wir das Studium gemacht haben, über den Professor, wo wir uns alle geärgert haben, und ein dickes Buch über sich selbst. Er hat das für die Kinder geschrieben. hat er 10 Jahre ein Buch geschrieben. Sowas möchte ich nicht machen. Das finde ich, kann man auch nicht und soll man auch nicht. Er hat das aber auf sich genommen, weil er meinte, er muss das machen. Und als ich sein Buch gelesen habe, mittendrin kam dann die kleine Broschüre. Ja? Und da habe ich ihm sie geschickt. Und da hat er auch gleich bei ihnen reagiert, ja. Und hat auch dann gleich telefoniert stundenlang, ja. Sonst hat er sich seit 5 Jahren nicht mehr gemeldet.
Ist das der Schweizer
da? Ja, der Schweizer, ja. Der war bei Kumsat. Er war in dem Satellitengeschäft. Und nach ihm sind so ein paar Abschussmethoden von Satelliten, wie er die berechnet hat damals, benannt wurden, so Effekte. Und er ist an für sich ein netter Kerl, aber er ist ein Lebenskünstler. Der ging mit 55 Jahren in die Rente und lebt seitdem in der Schweiz und genießt das Leben und fährt Fahrrad durch Europa. Das ist sein Ziel. Ist auch jetzt schon 70, 72 ist er jetzt. Wenn ich das jetzt mal so sehe, was so bei guten Freunden so, jetzt mal, denen wir das dann gegeben haben, die auch bei der Party dabei waren, wie die reagiert haben. Ja? Dann haben sie alle, zum Beispiel die Frau Hammerich oder alle, die waren alle froh, irgendwo auch für sich so wieder eine Verbindung herzustellen. Sowohl zu mir als zu meiner Frau. Und so haben so ein paar Aha-Effekte. Und deswegen denke ich so an etwas, wenn man mal in die Patrouille kommt, dass man sagen kann, aha, hier hast du vielleicht ein Zettchen, hier hast du vielleicht 2 Seiten oder 5 Seiten, so als eine Art, dass die Leute auch mal darüber nachdenken. Verstehen Sie? Wenn das hergibt, wenn das überhaupt hergibt. Ne? Weil ich will ja, und Sie werden ja auch immer wieder gefragt, was bedeutet das? Wie liest man das? Wie kann man das ergänzen und so, ne? Leute sind ja interessiert an dieser Erfolgsformel. Ne? So nicht so ein, nicht so jetzt was Tolles oder so ein Handout, verstehen Sie? Lest das danach. Ja? Gut, wenn Sie meinen, das an der Website oder Dings da, das kann auch sein. Das, ich kann mich mit den neuen Methoden nicht anfreunden, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich kann dieses Scheiß. Netz, also der Schaudel bombardiert mich, ich soll immer mich bei Facebook melden, schickt er mir immer so einen Mist, ich blockiere das gleich immer. Ich kann mit dem nicht umgehen.
Ja, also ob das Webseite ist oder ob es ein gedrucktes Blatt Papier ist, das ist ja nur eine Form der Darstellung.
Ja, es darf also nicht aufwendig sein.
Der Content ist letztendlich wichtig, das andere ist letztendlich ein Produktionsfaktor und ein Vertriebsfaktor, wie man es erreicht. Und letztendlich dann die Frage, was es kostet.
Kostet, ja. Ja, richtig, genau. Ja. Nein, Geschäftsmodell.
Der eigentliche Aufwand ist ja das, was wir jetzt treiben. Sag ich mal. Der eigentliche Aufwand bei der Broschüre ist ja.
Die Bilder zusammensammeln.
Nein, die Bilder waren auch nicht das Problem, sondern das ist ja, das ist das Schreiben, die Informationen recherchieren und dann eigentlich der ideelle Wert, so sich hinzusetzen und sowas zu machen.
Der ideelle Wert, ja.
Das ist der Aufwand.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch Kostenfaktor, was das alles kostet. Das ist schon viel Geld.
Also, das ist schon eine Menge. Also,
wenn ich Ihnen sage, was so eine Broschüre tatsächlich kostet an Geld, dann, das werden Sie nicht glauben, wenn man dann sagt, was rein an externen Kosten dadurch entsteht.
Ja, die Druckkosten sind auch viel.
Nicht? Ja, das sind nicht nur Druckkosten, sondern das sind Gestaltungskosten, was das alles kostet. Das ist Versandkosten, das ist nicht unerheblich. Und von daher gesehen muss man natürlich darauf achten, oder das kann sich keiner von uns leisten, das einfach so mehrere Dinge einfach und verkaufen kannst sowas nicht. Die Leute nehmen das gerne, das sind übers Web so erzogen, leider ist es so. Und jeder ruft auch gerne mal an und sagt, aber keiner hat gesagt, ja, darf ich dafür was bezahlen? Keiner hat mich gefragt. Und Sie?
Nein.
Auch nicht. Na, also. Aber ich bin mir auch zu schade dazu und zu blöd, weil dafür ist es nicht gedacht zu sagen, also jetzt schreibe ich Ihnen eine Rechnung für 2,50 Euro, weil der Aufwand ist ja schon
nicht
wert.
Nicht mehr wert, ja. Also, es geht darum, Spaß zu haben.
Ja.
Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Und es geht darum, diese Gedanken und das, was sie nie eigentlich sauber zu Papier gebracht haben, weil sie es nicht können oder nie tun wollten und weil es niemand anders für sie auch bisher getan hat, sowas mal einfach abzuspeichern in einer anderen Form.
Damit das nicht verloren geht.
Ja, ich halte das für so wertvoll, dass es nicht verloren gehen sollte. Und ob uns das gelingt und was uns dann noch alles gelingt, ich habe ja eine ganze Spinne von Themen, die wir haben können und ich weiß nicht, wie viel das wir davon noch abarbeiten können. Aber je länger, dass wir darin rumreden, umso kürzer wird die Zeit.
Ja, wir können ja auch intensiv arbeiten.
Ja.
Ja, schießen Sie los.
Ja, Thema ist Erfolgsformel. Und ich meine, in dem Begriff Erfolgsformel sind ja, es ist ein zusammengesetzter Begriff aus einmal Erfolg und einmal Formel. Und bei beiden muss man ja zuerst die Frage stellen, und das tue ich auch hiermit, warum und seit wann haben Sie sich mit dem Thema eigentlich Erfolg gewidmet? Was war für Sie der Anlass dazu? Und in zweiter Linie dann später zu beantworten, wie kommt man dann darauf, eine Antwort zu suchen im Bereich von Formeln? Und nicht im Bereich von Merksätzen, im Bereich von Bildern, die Sie auch kennen, im Bereich von einer Musik oder was weiß ich alles.
Ich glaube, das Letztere mit den Formeln ist am einfachsten zu beantworten. Das hat etwas mit Erziehung zu tun, mit Wanderschaft, mit auch vielleicht Leidenschaft zu bildlichen Darstellung. Wenn ich so mein Leben Revue passiere, habe ich nie Zeit gehabt, überhaupt eine Sprache zu lernen. Die meisten Sprachen, die ich gelernt habe, habe ich auf der Straße gelernt. Durch die ständigen Wechsel von Sprachgrenzen war ich gezwungen, mich ja bildlich zu kommunizieren, sagen wir mal. Weil Bilder mehr aussagen als verklausulierte Sprache. Und da ich eher technikverliebt bin oder naturwissenschaftlich verliebt bin, lag es für mich nahe, dass ich in Formeln und in Bildern, in Abkürzungen denke. Und ich musste oft Menschen unterschiedliche Ausbildung oder Befähigung, den Job zu tun, was erklären. Ja, ob ich das jetzt auf der Baustelle war, dem Kabelleger zu erklären oder dem, wie man was machen soll, ich musste immer den Leuten, ich habe immer mit Leuten auch zu tun gehabt, die nie aus dem Fach kamen, das ich gerade betrieben habe. Ja, und wenn Sie da mal jetzt ob ich jetzt die Kokerei gebaut habe, da als verantwortlicher Ingenieur, also nicht gebaut, ich war auf der Baustelle. Ich musste immer jemand was erklären. Also habe ich gelernt, den Leuten genau das, was sie wissen wollten, bildlich darzustellen. Und das wissen Sie genauso, ich kann alles bildlich darstellen. Dann kam ich nach Deutschland, da wieder das Problem, ich muss mir alles bildlich aufmalen, dann kann ich das sofort verstehen. So, und ich hatte eine gute Erziehung, indem ich Professor ist zu viel gesagt, ja, wir haben ihn damals Professor genannt, aber er war in der Schule, hat uns gezwungen, alles immer in ganz klaren Formeln auszudrücken. Wir mussten das Ohm-Gesetz, das Kirchhoff-Gesetz, mussten wir richtig sauber sagen wir mal, immer darstellen mit allen Facetten. Das, was wir kennen, ist ja nur die Kurzfassung. Ne? So, hat uns getrainiert, die technischen oder unsere Erkenntnisse immer in ganz klare Bezüge zu stellen. Ja? Und dann, ich habe ja lernen müssen aus, damals gab es ja keine Bücher, da musste ich, ja, aus dem Russischen habe ich was rausgezogen und da habe ich immer die Bildchen, die Formelchen, ich konnte, mit Formeln konnte ich sehr gut umgehen. Ich habe sofort was verstanden, was da ist, ich brauchte die Texte gar nicht mehr so groß lesen. Sobald ich begriffen habe, wie die Formel, was die Formel aussagt. Und so kam das, und da ich, ja, mein Leben lang immer wieder mit Erklärungen für andere gezwungen war, anderen immer was zu erklären, ob es jetzt in der Erkenntnis der Technik oder so, oder auch dann bei den Halbleitern nicht. Am Anfang, die haben alle gesponnen damals, in den Ende der 60er, nicht? Aber keiner hat richtig Symbole gekonnt, also mit Symbolen umgehen. Und das war meine Leidenschaft, mit Symbolen umgehen. Und was ist einfacher, als in Formeln zu denken, die auch dann Bezüge haben, Funktionen, ja? Weil eine Formel hat ja auch eine funktionale Aufgabe. Ja, sie muss eine Funktion erfüllen. So, ein Bild muss ja keine Funktion erfüllen. Ein Bild kann erklärend sein. Aber eine Formel, das Ziel der Formel muss es sein, eine Funktionalität zu erklären. Einen Zusammenhang. Mhm. So, und das ist mein Ganzes, ich kenne mich ja lange genug, das war immer meine, ich versuche immer alles in Zusammenhänge zu bringen. Ja? Für mich ist das oberste Prinzip jeder Diskussion, was ist die Funktion? Wenn Sie das Gespräch vorher nehmen, habe ich gesagt, was ist die Funktion dieser ganzen Sache? Denn eine Funktion hat immer zwei Elemente. Sie hat das Element, ich bin verantwortlich für den Zusammenhang. Ja, auch in der Organisation ist das so. Und ich habe eine Aufgabe, ich muss einen Sachverhalt klären. Und wenn Sie so das ganze Leben das organisiert, dann ist das dann, das ist für mich kein Problem gewesen, eine Formel aufzuschreiben. Und die Erfolgsformel hat ja am Anfang verschiedene Facetten gehabt. Ja? Die konnte ich ja, es gibt ja Derivate davon, die ich dann für eine spezifische Situation verwendet habe, um zu beschreiben, warum etwas so und so zu lesen ist. Ja? Trotzdem sie komplex war, habe ich sie immer vereinfacht. Ja? So, das ist ganz einfach. Für mich ist diese Funktionalität der Formel, ja, wie soll ich das sagen? Sie kennen das besser, ich kann das nicht erklären richtig. Ja? Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ja? Mhm. Und die bringt auch die Zusammenhänge für mich immer ganz klar, die Zusammenhänge müssen stimmen. So, das Problem war und ist immer, wie einfach mache ich das? Denn die meisten Formeln, die dann entstehen, ob das Kirchhoffsche Gesetz oder das Ohm-Gesetz, die sind ja in ihrer Grundstruktur unwahrscheinlich komplex. Ja? Und dadurch, dass ich gelernt habe, von diesen komplexen Zusammenhängen das immer mehr zusammenzufassen, ja, das war vielleicht meine Berufserfahrung, ich weiß es nicht. Ja? Und dann musste ich das mal in Amerika, mal in Polen, mal in China, überall musste ich, in Deutschland, in Schweden, wo immer ich war, gelebt habe, ich musste immer was erklären. Ja? Und vor allem dann zum Schluss, als ich dann hier in VDI war, das war unwahrscheinlich schwierig, den Leuten auch mal im Ministerium zu erklären, was in der Wirtschaft funktioniert. Und deswegen auch die TWG-Formel. Ja. Das sind alles so, wenn Sie alles sehen, was ich gemacht habe, das sind immer Formeln. Auch die neue Matrix ist eine Formel. Ja, das ist, ich denke in Zusammenhängen und wenn Sie in Funktionen denken, dann kommt es automatisch, dass Sie in Formeln.
Das in Formeln ausdrücken.
Ausdrücken, ja. Es ist immer die Funktion, die früher war ich noch, ja, habe ich noch intensiver. Ich habe immer, das Hauptzeichen für mich ist immer das F.
Ja.
Das F, Klammer auf, und was ist X, Y und Z? Ja? Ich versuche immer jeden Sachverhalt in eine Funktion einzubauen. So bin ich trainiert worden. Und das ist manchmal nicht trivial, weil man dann gewisse Sachen nicht kennt. Ja, man weiß zwar, da fehlt was, da ist in der Funktion ist irgendeine Unbekannte, aber die kennt man nicht. Ja, man kann sie riechen, man kann sie spüren, aber man kennt sie nicht. So, und das führt dadurch dann automatisch, dass sie dann wissen wollen, was ist das. Und so kommen sie auf die Suche. So
sitzt das ist ja wie ein mathematisches Modell dann.
Ja, das ist ein mathematisches
Modell. Sterne sucht und man ja. weiß, es ist ein schwarzes Loch
da, genau.
Und man
sieht es nicht. Nichts anderes ist das. Aber das ist das Grundgerüst. Und wenn Sie dieses Grundgerüst haben, dann ist es relativ einfach, eine Ordnung zu haben. Eine Suchordnung, so muss man eher sagen. Eine Suchordnung, ja. Weil das große Bild haben Sie ja, aber Sie wissen dann in den Details, es stimmt was nicht. Und da ich, Sie kennen ja mein Leben, ich musste ja immer was beurteilen, gerade ich hier dann beim VDI oder so, auch bei der, die haben immer mir Sachen vorgelegt, die immer irgendwelche, entweder Problemfälle waren, oder Forschungsaufträge, da musste ich immer suchen, wo ist die Unstimmigkeit. Ja, ich musste immer suchen, wo ist die Unlogik. Und Sie kennen ja meine ganz einfache Struktur. Ich sage, es gibt mechanistische Aufgaben, es gibt organische Aufgaben und es gibt auch unlogische Aufgaben. Und die meisten schmeißen die unlogischen raus, weil das macht Arbeit im Papierkorb. Und ich habe, ja, ich weiß nicht, ob das richtig stimmt, aber ich habe mich immer mehr mit den unlogischen Sachen beschäftigt, ja. Weil ich die Meinung vertrete, es gibt nichts Unlogisches. Und wenn ich die Logik in der Unlogik erkenne, habe ich einen Erkenntniszuwachs. Ja? Sie kennen ja diese Sache. Und diese Grundmuster meines, wenn Sie so wollen, VPs jetzt, ja, haben mich immer wieder dazu gezwungen, diese Zusammenhänge mir Gedanken zu machen.
Jetzt ist in dem Fall, sage ich mal, schon durchaus sehr gut nachvollziehbar. Ich glaube, das haben Sie gut erklärt, warum die Beschreibung eines wichtigen Eigenschaft eines Menschen, aber auch einer Gesellschaft, einer Wirtschaft, nämlich wie kann man Erfolg haben, bei Ihnen in der Beschreibung einer Formel zum Schluss, ja, wir haben da nicht drüber gesprochen, einer sehr, ja, wenn man sie auf den Punkt gebrachten Formel.
Komplex, die ist sehr komplex.
Einer sehr komplexen, aber dargestellt.
Sehr einfach.
Sehr einfach dargestellt, eine Formel, warum Sie das in einer Formel beschreiben. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Warum haben Sie sich eben so intensiv mit dem Thema Erfolg, mit dem Thema E beschäftigt, wie Sie die Funktion beschreiben? Warum nicht mit dem Thema Krieg, warum nicht mit dem Thema Liebe, warum nicht mit dem Thema Kampf, keine Ahnung. Nein, es war Erfolg.
Ja, ich glaube, da muss man schon ein bisschen in die Kindheit gehen. Ich bin groß geworden. Wir sind 7 Geschwister und durch den Krieg, wir haben alles verloren und Mutter hat uns, wir hatten da nichts nach dem Krieg, wir waren ja wie Aussätzige behandelt worden, hat sie gesagt, was ihr im Kopf habt, das Kind kann euch keiner stehlen. Ich wurde sehr früh darauf erzogen, oder wir alle wurden erzogen, die Ökonomisierung des Wissens. Den ökonomischen Wert des Wissens. Wir wurden richtig, ja, uns wurde sehr früh klar gemacht, dass man alles verlieren kann, und wir haben ja alles verloren, an was Vater aufgebaut hat und Mutter. Und ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Das ist alles, ja, wegnehmbar. Aber das, was ihr im Kopf habt, das kann keiner euch wegnehmen. So, und dann gab es so Kindheitserinnerungen, wo man gemerkt hat, dass das einem hilft. Also praktisch ökonomischer Erfolg hat sich eingestellt, indem man eine Belohnung gekriegt hat. Oder also diese Ökonomisierung in der Kindheit des Wissens, das war wahrscheinlich die beste wahrscheinliche Erziehung, die ich von Mutterseite gekriegt habe. Und dann durch meine unterschiedlichen Schulsysteme, die ich durchlaufen musste oder durch Zufall durchlaufen bin, habe ich festgestellt, je mehr ich weiß über die Zusammenhänge des Wissens, desto erfolgreicher war ich. Ich habe damals nicht von Erfolg gesprochen, das hat sich später eingestellt. Ich habe eher gesprochen von den Vorteilen, den ökonomischen Vorteilen. Entweder hat sich das in Zensuren ausgedrückt, oder ist eine Belohnung, oder ist etwas, ein Preis oder sowas, ja. Und ich habe immer versucht, oder ich war gezwungen auch zum Teil, nicht nur in einer Branche, nicht nur in einer Branche, ich erzähle, damals habe ich nie an Branche gedacht, nicht nur in einem Milieu zu lernen, sondern ich musste alles mitnehmen, was kam. Ich habe zum Beispiel Elektrotechnik studiert und habe parallel Ägyptologie gemacht. Ja, als alle dann, als die Fach, das weiß ich, da kam ich noch ganz gut, da kam ich nach Haus, und wir mussten als Fremdsprache Russisch lernen. Ja, da haben alle in der Schule sich geweigert, Russisch zu lernen. Mutter hat gesagt, du weißt ja nie, für was das brauchst. Russland ist groß. Ja, und sie hat uns motiviert, Russisch zu lernen. Wir waren eine der wenigen, die wissen, wie die richtige Sprache gelernt haben. Dann im Studium habe ich das genutzt, weil die Russen haben billige Bücher angeboten. Ja. Also da sieht man mal, und da habe ich früh gelernt, dass man soll das, was einem angeboten wird, an Informationen, was einem an Informationen angeboten wird, in eine Logik bringt. Weil Information ist noch nicht Wissen. Ja. So, und so bin ich da reingewachsen. Ja. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich bin so reingewachsen. So, und so habe ich gelernt, dass Wissen eine Funktion hat. Mhm. Ja? Eine Funktion, das habe ich sehr früh begriffen. Wissen hat eine Funktionalität, jedenfalls für mich, und ich habe es bei meinen Geschwistern gesehen, ich habe es bei Leuten gesehen, und dann habe ich sehr früh gelernt, ich muss immer Leute um mich haben, die besser sind wie ich. Ja, die mehr wissen als ich. Ja? Und so habe ich die Funktionalität deren Kenntnisse oder besser deren Befähigung. Deren Befähigung. Die Befähigung kam, die Erkenntnis zur Befähigung kam wesentlich später. Aber im Unterbewusstsein habe ich damals das schon gewusst. Die Bezeichnung Befähigung, die ist dann vielleicht 20 Jahre später gekommen. Aber innerlich habe ich gesagt, die Leute sind fähiger als ich und die brauchst du. Mhm. Ja? So, und damit habe ich vielleicht indirekt das Thema Verhalten mir zu eigen gemacht, ohne es damals explizit zu wissen. Ja? Ohne es vielleicht zu wissen. Dass, jedenfalls, ich habe gesagt, die sind besser wie du, das kannst du nicht. Du hast gewisse Schwächen, aus welchen auch immer Gründen. Also, du musst jetzt schauen, dass die das tun, was du willst. Ja, oder kannst oder sollst. Ja, und wenn Sie mein Leben nachvollziehen, Sie kennen es ja am besten, Sie kennen mich ja, das habe ich mein Leben lang gemacht. Das habe ich immer perfektionierter gemacht, ja. Und wenn Sie richtig sehen, wie viele Leute um mich erfolgreich entstanden sind, ja, die durch diese Art. Und dann kam die Zeit, wo ich gesehen habe, diese Symbiose von Befähigung und Menschen, die verhalten sich irgendwie komisch. Ja, dann habe ich viel ja, andere Sachen versucht zu lernen. Und da musste ich mit Polen arbeiten, mal mit Russen, mal wieder mit Deutschen, dann mit Bayern. Ja, ja, ja. Während im Studio, dann mit Franken, ja, dann mit Franzosen, ja, mit Chinesen, mit Amis, mit Kanadiern. Ich bin ja immer ständig, ich habe ja nie Zeit gehabt, mich in irgendeine Kultur lange einzuarbeiten. Ja, ich war ja immer, die Situation hat es ergeben, ne? So, oder auch in den, was mir wahrscheinlich das Verhalten die Augen geöffnet hat, ist dann, als ich mich mit den Forschern rumschlagen musste, ja, Ende der 60er, Anfang der 70er, ne? Da kamen die ganzen Eierköpfe von MIT und haben uns erklärt, wie das alles funktioniert, die ganze Mikroelektronik, aber keiner konnte einen Chip produzieren, keiner konnte eine Maske bauen, keiner konnte von den Dings, die haben alle schön geschwätzt, haben alles erzählt, aber keiner konnte das richtig so machen, dass das anwendbar ist, nicht? Ja? Oder Sie kennen ja die Geschichte von den Plastiktransistoren, nicht? Die dann alle die Bonds rausgezogen haben. Die haben, was haben die für Theorien für einen Scheiß aufgebaut? Da war es gerade einfach. Der Plastik hat geklebt, das Zeug wurde warm und durch einen Thermoeffekt haben die den Bond rausgerissen, nicht? Ja, da habe ich mir überlegt, sag ich, was erzähle ich da? Da waren Studien und alles Mögliche. Ein einfacher Föhn hat mir das Klare gemacht, aber das war überall in den scheiß Raketen drin. Mhm. Die ganzen Plastik, sorry, wegen dem Gewicht, ja. Mhm. Diese ersten Fairchild 2N2222, der werde ich nie vergessen, ja? 2N222, 4×2. Ja, was? So, und dies hat mich immer wieder gezwungen, das Verhalten zur Sache zu sehen. Ja, wie verhalten sich die Leute zur Sache? Ja? Und so ist das VS entstanden, irgendwo mal. Und ich sagte, wie verhalten sich die zur Sache? Bis ich dann gemerkt habe, dass zwischen dem persönlichen Wissen und dem Sachwissen eine Trennung war. Viele Leute waren unwahrscheinlich gebildet. Wir hatten Inder, die waren gebildet in den 60er Jahren bis dahin aus. Also die konnten sich nicht richtig verhalten in der Sache. Ja? Ja? Mhm. So. Und so nette Kerle. Ja, wenn man im Ausland lebt und mit viel, man muss ja dann, man hat ja gar nicht große Chancen. Man muss ja aus der Situation, in der man ist, muss man ja dann, die muss man ja handhaben. Und so ist das situative Management entstanden. Mhm. Ja? Ich musste immer Situation irgendwie managen. Ob es jetzt die Kabellegung da in Polen, die Trassenlegung oder E-Werke oder Stahlwerke oder so Mist. Ich musste immer was managen. Ich musste immer eine Situation handhaben. Das ist dann auch logisch, dass ich schaue, wer ist befähigt, wer kann das? Ja, wer ist besser als du? Oder wen brauchst du, der das machen kann, was du nicht kannst? Oder du kannst, könntest das, aber das ist vergeudete Zeit. Das ist mechanistisch. Ja? Zum Beispiel das Meilerschneiden, das war idiotisch mit den Messern, nicht? Ja? Am Anfang haben wir das gemacht, die Ingenieure, aber dann haben wir gesagt, den Frauenzimmer besser. Ja? Stimmt, gib mir noch einen Schluck.
Nein,
ja.
Das ist alle, ich habe den Rest getrunken.
Nein.
Ja.
Aus Ärger?
Ja, weil ich mich so über dich geärgert habe.
Nein, ich bin dir mal schlug.
Nein.
Ja, bitte. Sonst kann ich nicht.
Wenn sie alle ist, ist sie alle. Und eine neue machen wir nicht auf.
Ich habe ein Glas gekriegt. Und das war getauft.
Herr Heiner, können Sie das bezeugen? Ein Glas?
Ja. Oh, ich mische mich da nicht ein. Ja,
nee. Herr Heiner, ein Glas?
Nein, und ich glaube, man muss das immer in den Zusammenhang des Lebens sehen, und ich musste ja immer was erklären, ich musste was den Leuten darstellen, und da habe ich sehr früh gemerkt, dass es nützt mir nichts, Leute, die unwahrscheinlich gut gebildet sind, schön alles schwätzen können, aber das Fachwissen, also praktisch das Wissen zur Sache nicht haben. Und dann habe ich gelernt, man kann den Leuten das WS beibringen, aber das WP kann man denen nicht beibringen. Das müssen sie mitbringen. Ja? Zum Beispiel, dann habe ich gemerkt, dass, ja gut, ich kam wesentlich später, aber Sie kennen sie auch, eine Soziologin, die war sehr gut promoviert, alles ausgebildet, die konnte über Mikroelektronik besser schwätzen wie ich. Also ich konnte die Zusammenhänge nicht verstehen. Also ich konnte ihr beibringen, über Mikroelektronik bei den Gewerkschaften reden und überall, ja, sie war sprachgewandt, aber von Mikroelektronik hat sie selbst keine Ahnung gehabt. Aber sie konnte das blind verkaufen. Ja? Weil ihr VS, ihr Verhalten zur Sache, es war positiv der Elektronik, und das Wissen hat sie sich schnell angelacht, was da notwendig war zu schwätzen. Aber das war Dünnbrettbohre.
Ja. Ja? Können Sie sich eigentlich konkret noch daran erinnern, wann Sie die Formel zum ersten Mal formuliert haben und zu welchem Anlass das war?
So wie sie heute ist, war das vielleicht vor 25 Jahren. Die hat vor...
Wie hast du das erste Glas?
Früher war das immer so, Erfolg ist eine Funktion...
Ich habe zwei Jungs großgezogen.
Ursprünglich war die Formel so, Erfolg ist eine Funktion von... So ist sie schon relativ alt. Ja. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir gewisse Sachen machen. Da waren manchmal 12, manchmal 16, je nach Aufgabe
Variablen
drin. So war sie im Grunde genommen, so ist sie entstanden. Ja, weil ich funktional dachte, und da habe ich mir eine Klammer auf, denkst da. So. Im Grunde genommen, ganz am Anfang war das eine Matrize. Eine Matrix. Ja, das waren praktisch x1 zu xn, y1 zu yn und so weiter. Ja. So war das ursprünglich. Also sehen, wie komplex das war. Also das war ja nicht, und dann habe ich gemerkt, dass die Leute das nicht verstehen. So, und dann kam ich erstmal, ich habe gesagt, ich muss das so darstellen, dass die wollen es haben.
Ja, machen wir sie einfach weiter.
So, dann habe ich gesagt, ich muss das F und die Klammern muss ich vereinfachen. Und dann habe ich gesagt, irgendwo muss das sein, dass ich das Verhalten mal wissen. So hat das mal, wenn ihr euch so verhält und das wissen, so, und dann kam ich sehr früh, dass das hier praktisch nicht stimmen kann. Und dann ist aus dem ein WP und WS geworden. Das hieß noch nicht WP, sondern, und auch nicht WS, das hieß bloß mein, was ich weiß und was ich kann. So. Das P war noch nicht da und auch das S nicht da. So, und dann habe ich festgestellt, trotzdem sie alles wissen, trotzdem sie alles machen, das Entscheidende ist das V. So, und dann habe ich gesagt, was ist in dem V? So, und dann habe ich mir überlegt, wie setze ich das V zusammen? So, und dann bin ich natürlich erst linear gewesen. Ja, mit Job, Beurteilung, plus, weiß der Geier was, ja. Ich musste ja viele Leute beurteilen. Ja. So, ich weiß nicht, da sind unterschiedliche Zahlen laufen darum, wie viele Leute ich einstellen musste oder entlassen musste. Ich musste ja immer argumentieren, warum ich was tue. Immer in dieser Situation, dieses situative Handeln, der hat mich gezwungen, zu überlegen, warum willst du die Person halten, trotzdem sie vielleicht das nicht kann? Und warum entlässt du die Person, die das kann und trotzdem den Job nicht tut? Sie müssen immer aus der Situation herausgehen. Und dann kam mir irgendwo mal, glaube ich, wie ich das Richtige erinnere, ich musste mal ja, einen Professor beschreiben. Und im Grunde genommen hat die Formel so ausgesehen damals, vielleicht Mitte der 70er. Und der Professor war ein ganz bekannter Professor und hat einen Charakter gehabt, eine Schweinehund ist. Was? Ja, er war ein Schweinehund, hat den ganzen Leuten das Rückgrat gebrochen, die bei ihm promoviert haben. Ja? Ich will den Namen nicht nennen. Sehr erfolgreich, sehr intelligent. Und da habe ich aufgeschrieben, Erfolg ist Verhalten halbe mal weh. Ich habe ihm nur ein halbes Verhalten gegeben. Ja. Und diese Formel, die ist zum ersten Mal richtig, die ist heute noch bei IBM als Erfolgsformel. Mhm. Und die hat Gelbke und alle haben sie damals das dann Anfang der 70er, Mitte der 70er kopiert. Aber das war eine spezifische Aussage auf den
Professor,
der mich
den Schweinehund.
So, was?
Den Schweinehund.
Ja, der war auch ein Schweinehund. So. Er hat Menschen kaputt gemacht, ja, um sein Ziel zu erreichen. Er hat sie nicht gefördert,
sondern
hat sie gebrochen. Ja. So. Hat zwar eine riesengroße Schule in Deutschland aufgezogen, aber wenn Sie die Typen sehen, die sind alle gebrochen. So, und er wollte nur Knete für sie und hat praktisch auch die deutsche Industrie kaputt gemacht. Und dann habe ich ihn beobachtet, wie er in den Aufsichtsräten immer votiert hat. Und wie er den Maschinenbau in Deutschland, die Firmen, immer alles abgezogen hat in seine Institute. So, und die Firmen sind immer magerer geworden und sind gestorben, weil sie keine Technologie hatten. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und da kam dann die Formel, das Verhalten im Quadrat mal mein Wissen. So kam das. So, und in dem Moment, wo das war, kam dann praktisch V praktisch mein persönliches Verhalten, mal mein Verhalten zur Sache, mal WP plus WS. Das musste so, sagen wir mal, kurz nachdem ich nach Deutschland kam und damals beim ISI war, ja, da habe ich so viele Erfolge gehabt mit den deutschen Wissenschaftlern. Ne? Mhm. Ne? Das war ein Schock, das war eine Schockwelle nach der anderen. Ne? Also ich glaube, ich kam mit so einer positiven Grundhaltung zur Wissenschaft aus den USA, weil wir waren ja Kollegen, trotzdem sie Eierköpfe waren, aber die haben uns als Menschen behandelt. Mhm. Ja? Und in Deutschland 75 wurde man als Diplom-Ingenieur nicht promoviert. Und noch in dieser Funktion, die ich war, die deutschen Hochschulprofessoren, nicht alle, aber die Mehrzahl war damals von einer riesengroßen Arroganz. Mhm. Was das Menschliche betrifft. Ja? Und das hat mir wehgetan, aber ich habe gelernt daraus. Und ich habe dann gelernt, wie man mit dem umgeht, ja? Indem man nur Konflikte macht. Und so ist die ganze Konfliktdiskussion, der Umgang mit Konflikten entstanden. Ich habe gesagt, mit den Heini machst du Konflikt. Ja? Und da siehst du mal, wie sie sich in Konflikten verhalten. Denn wenn sie nicht konfliktfähig sind, sind sie auch nicht verhaltensfähig. Ja? Der Weg über den Konflikt hat mich zum Verhalten geführt. Ich habe gesagt, ich muss Konflikte machen, wenn ich was erreichen will. Denn so mit dem komme ich ja nicht durch. Ja, die haben immer die besseren Karten. Du bist ja nicht akkreditiert. Du hast ja keine wissenschaftliche Akkreditierung, also musst du einen Weg finden, wie du sie herauslockst, dass sie das tun, was notwendig ist. Ja, und damit kam die ganze Theorie der Konflikte. So, und dann hat sich das verfeinert, bis ich dann festgestellt habe, Mensch, Meier, da fehlt noch was. Wieder zurück in diese Denke, funktionale Denke. In der fehlt was. So, da kam dann, ja, was ist die Kultur der Soziologen, was ist die Kultur des Unternehmens, Was war die Kultur der Uhrenindustrie? Was war die Kultur im Maschinenbau? Was war die Kultur für mich? Was war die Kultur in Deutschland? Was war die Kultur in den USA? Für das gleiche Thema. Ja, habe ich gesagt, da muss ein K-Faktor rein. Das wusste ich dann schon, das ist dann noch weiter gewesen. Das habe ich noch, dann gab es ein, hier von dem gab es dann ein VP mal, nein, VP mal VPS und so weiter. Das ist dann ganz, also richtig Matrixform weitergearbeitet worden. Ja.
Sehr differenziert alles.
Ja, aber das habe ich nie veröffentlicht, richtig groß, oder nie besprochen, weil das ist dann richtig wieder in so eine Matrizenform übergegangen, ja, weil das immer wieder dann aus dieser Funktionalität kam. Ja. So, und dann kam das hier Quadrat, so, weh. So, und das ist dann jetzt, ja, wieder aus dem, wie erkläre ich das jemandem? So, und jetzt in der Zwischenzeit machen die hier 2W und was der Geier, was sie alles machen, ja. Mhm. So, und Technik und was der Geier. So einfach ist das. Immer die Frage, den Leuten klarzumachen. Und dann habe ich gelernt, als ich das so einigermaßen verstanden habe, so Mitte der 70er, ja, Ende 70er, dann gerade als ich noch den Laden hier öffnen musste, wie wichtig das ist, zu beurteilen, Menschen zu beurteilen. Ja, wie bin ich? Ich habe viel über mich, da, ich habe mich viel selbst kritisch in die Formel gesehen und gesagt, was sind deine Vorteile, was ist dein persönliches Verhalten, was ist dein Sachverhalten, was ist dein persönliches Wissen, was ist dein Sachwissen, was kannst du nicht, welche Kultur hast du, nicht? Weil ich bin ja ein Mischmasch. Ja? Ich bin ein Mischmasch. Und dann, so komisch das klingt, ich glaube, der Kulturfaktor kam ein bisschen auch durch das Leben hier zu Hause. Ja, unser Christbaum zum Beispiel wird immer am 1. oder 2. Advent aufgestellt. Das haben wir von Amerika mitgebracht. Er wird geschmückt wie in Schweden. Das haben wir aus Schweden mitgebracht. Wir machen gewisse Sachen, die wir überall, wo wir was gelebt haben, haben wir was übernommen. Das heißt, wir haben uns verändert, ohne es zu wissen. Aber für die Umwelt, in der wir leben, haben wir eine andere Kultur. Mhm. So. Nicht nur ein anderes Verhalten, sondern auch eine andere Kultur. Und so ist das wahrscheinlich auch gekommen, nicht? Das Umfeld hat mir, da ich das immer situativ betrachtet habe, ich glaube, dort liegt der Schlüssel zu der Formel. Ich musste alles immer aus der Situation betrachten. Und ich brauchte für die Situation eine Antwort. Und da sie immer sich ständig verändert haben, habe ich gesagt, ich muss das standardisieren. Das hört sich jetzt alles logisch an, aber so ist das wahrscheinlich abgelaufen. Ich kann es Ihnen im Nachhinein sagen. So, und da habe ich gesagt, was ist mechanistisch? Was ist organische Jobsstruktur? Und was ist unlogisch? So, ja. Was war unlogisch? Weil die meisten Jobs haben die dann so eine Routine gehabt. Die waren ja mechanistisch abarbeitbar. Ja? Wenn man das mal verstanden hat. Und wenn die organischen Jobs zu viel wurden, hab ich so lange nachgedacht, bis ich sie mechanistisch mache. Dass sie wiederholbar sind oder delegierbar sind, dass ich das nicht machen brauche. Mhm. So, und dann ist mir ein Rest übrig geblieben, den keiner wollte. Ja? Ja? Das war sogar damals schon in den USA, als wir da Probleme hatten bei den Kopierern, die ich da zu Schluss die Abteilung geleitet habe, ja, hat der VP gesagt, don't worry, give it to Klaus. Crazy German, he solve it. Ja? Ja? He will solve it. Ja? Ich hatte einen Namen gehabt, er wird das lösen. Ja? Weil ich bin mit keinem Vorurteil rangekommen. Ich war weder guter Ingenieur, jedenfalls dachte ich bin kein guter Ingenieur, oder ich bin kein guter Manager. Ich habe so gesagt, das ist die Situation, in der Situation müssen wir das lösen. Ja? Ja? Ich habe mich nicht eingebildet, ein guter Manager zu sein, ich habe mir auch nicht eingebildet, ein guter Ingenieur zu sein. Ja? Ich hatte diese Bezüge hatte ich nicht. Ja? Ich hatte nur die Zwänge, du hast die Aufgabe, das musst du lösen. Ja? Und Sie wissen ja, dass ich ein Liebhaber von Clausewitz bin. Ja? Ja, ich habe seit frühester Jugend solche Sachen gelesen, auch zwangsmäßig durch das Studium, das ich auch machen musste. Ja, und dann habe ich mich sehr intensiv mit Peter Drucker, mit seinen Management-Theorien, weil ich habe ja keine Schule gehabt, ich habe keine Chance gehabt. Ich habe nie richtig eine Chance gehabt, etwas zu studieren. Ja. Ich musste immer arbeiten, Geld verdienen und trotzdem erfolgreich sein. So, da habe ich mich mit den Theorien von Peter Drucker auseinandergesetzt und so ist die neue Matrix entstanden. Mhm. Ja. Also immer aus dem Zwang, die Situation zu managen.
Jetzt ist es so, wenn man mal so ein Ergebnis in der Entwicklung sieht, dann kann man mir vorstellen, gibt es ja auch viele, die solche Ergebnisse in Zweifel ziehen. Wer war denn Ihr härtester Kritiker? Oder wer war, was waren die stärksten Gegenargumente? Womit wurde das angezweifelt, mit welchen Argumenten?
Ist zu einfach. Ist alles zu einfach. Sie reduzieren alles auf so ein paar Buchstaben. Das Verhalten der Leute ist wesentlich komplexer. Und dann haben sie mir soziologische Gebilde aufgebaut. Und wie das Verhalten von Menschen ist. Und dann habe ich mich, ja, das habe ich leider nicht so richtig alles, ich wollte mich testen. Und ich wollte mich testen, wie gut kann ich in nicht von mir bestimmten Umgebungen überleben. Und da habe ich zwei Erfahrungen gemacht in den 70ern. Einmal war ich in seinem Kurs, in seinem Workshop, wo sie den Peabody, einen amerikanischen, weiß ich, welche, er kommt aus der Peabody-Familie, der hat auch die Bewegung, die Black Power-Bewegung in den USA mitgestaltet und Woman Power und das alles. Und er hat in Frankfurt einen Vortrag gehalten, ein Seminar gemacht. Da waren so, ich weiß gar nicht, welche Firma das war. Das war nicht billig, das habe ich mir dann gesagt, da gehst du mal hin. Da habe ich durch jemanden, einen Bekannten, hat mir gesagt, Sie sollten sich mal testen, weil er mit mir auch nicht so richtig umgehen konnte. Er sagte, Sie sind immer so komisch. Und dann haben wir auch einen Bischof der evangelischen Kirche dort und alle solche hochgradigen Leute. Und dann hat er den Leuten beigebracht, richtig brutal beigebracht. Ging sogar die Leute auf den Bahnhof und haben versucht, dann eine Frau mehr oder weniger zu erführen. So hat er den Brainwash mit denen gemacht. Und ich bin als Depp, habe ich angefangen und zum Schluss war ich von den ganzen Tests, ich war der Schlechteste am Anfang, also am ersten Tag und nach, glaube ich, ging 4-5 Tage, habe ich immer alles oben anders gemacht als die anderen. Und genau diese Umkehrung immer, du fängst an mit den wenigsten Voraussetzungen, aber im Prozess, in der Situation, endest du immer dann oben an der obersten Spitze. Und das ist mal mein Leben. Ich bin immer erstmal unbescholten, gehe ich ran und verstehe meistens von der Sache nichts. Und da habe ich viel gelernt, wie die Leute sich verhalten. Und das waren alles gebildete, angeblich gebildete Leute. Soziologen, Priester und sogar ein Bischof und das. Und das hat mir immer, und in solche Situationen habe ich mich immer wieder begeben. Und eine andere Situation war, da war ich eine Professorin, eine sehr bekannte Professorin, die Nichte hat mir geholfen, dann hier mal so ein bisschen zu analysieren, weil sie so schnelles Wachstum hatten. Und sie hat einmal im Jahr den Kronsburger oder Kronsberger Kreis, weil das richtig, wie das richtig zitiere noch, geleitet, wo sie verschiedenste Leute aus der Psychobranche, was ich so sage, waren Direktoren von Krankenhäusern und von Psychiatrien und sowas und erfolgreiche Managerin und so alles drin. Und da bin ich die Woche hingegangen und genau das gleiche es hat am Samstag, glaube ich, angefangen und am Freitag hat mich dann einer gefragt, die sprechen so komisch. Sind Sie auch von Beruf Psychiater? Sag ich, nein, Ingenieur. Ja, da ist mir genau, ich war der Einzige, ich war immer der Einzige aus der Ingenieurwissenschaften in fremden Bereichen. So, und ich habe das immer irgendwo nicht systematisch reflektiert, aber ich habe mich in diese Konfliktsituation immer begeben. Ganz bewusst. Mhm. Ja? Und Sie wissen, dass also, es immer wieder in solche Konfliktsituationen nicht? Für mich sind Konflikte nichts Böses, im Gegenteil, Konflikte sind das Notwendige zum Leben. Und mein ganzes Leben ist ja ein Konflikt. Und ich glaube, wenn man lernt, mit Konflikten umzugehen, muss man eine Struktur haben. Und die Erfolgsformel ist die Struktur, um in Konflikten zu überleben. Weil dann kann ich einen Konflikt beurteilen. Mhm. Ist er sachlich? Ist er emotional? Ist er persönlich? Ja? Und wo muss ich mich zurückziehen? Mhm. Wo sich der Kampf nicht lohnt? Und wo muss ich kämpfen? Mhm. So, ich brauche ein Raster immer. Ich brauche immer einen funktionalen Bezug. Mhm. Und so habe ich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, auch mit ihm gearbeitet. Ich habe ihm immer Funktion beigebracht. Wenn Sie richtig denken, ich habe immer in Funktion gedacht. Sie müssen funktional das machen. Sie müssen funktional das machen. So, und ich, genau jetzt, ich habe ja jetzt einige Firmen saniert, habe ich immer, welche Funktion haben wir? Zum Beispiel die Stiftung, die war total nach Funktion ausgebildet. Da gab es keinen Jobdirektor oder Verwaltungsleiter, sondern es gab Funktion, Verwaltung zu machen. Keine Namen, ja? Mhm. Sie kennen ja die Diskussion von mir, ja? Keine Namen. Nicht Personen sind wichtig, sondern die Funktionen in Unternehmen sind wichtig. Und wenn ich eine Funktion kann, ich verändern. Ja? Eine Funktion können viele Leute erfüllen. Oder muss eine. Aber ich muss nie an der Funktion mit einer Person hängen. Eine Funktion ist unabhängig von den Personen, die ich habe. Und manchmal ist sie mit guten Leuten besetzt und manchmal ist sie mit schlechten Leuten besetzt. Ja, und da muss ich schauen, ist die Funktion, oder ich kann sie mit schlechten Leuten besetzen, weil sie nicht so wichtig ist, die Funktion. Ja, aber wenn sie wichtig wird im Laufe der Zeit, muss ich sie verändern. Mhm. Ja, ich kann mir, also, und wenn ich in Funktion denke, komme ich automatisch wieder, wie besetzt du die Funktion? Mhm. Du musst ja Erfolg haben. Ja, so einfach ist das.
Ja,
zu meinen Kritikern, ja, ich komme zurück zu den Kritikern, die meisten Kritiker kamen aus eingefahrenen Gleisen. Die glaubten, etwas zu wissen oder glauben immer noch etwas zu wissen, was mit Wirkung zu tun hat. Aber sie haben kein Wissen, die mit auf Ursachen basieren. Und wenn man in Funktion denkt, kommt man sehr schnell dahinter und Situation lesen muss man immer fragen, was ist die Ursache davon? Zum Beispiel, wenn ich einen Unfall hatte im Kabelschacht, da musste ich sagen, was war die Ursache, dass dort diese Frau oder dieser Mann verbrannt ist? Die Wirkung war ja da, er war tot. Oder sie. Aber was ist die Ursache gewesen? Ja? Also ich habe auch sehr früh als Ingenieur solche Prüfungen machen müssen. Ich war, glaube ich, einer der wenigen damals in der ganzen Firma, der das gemacht hat. Vielleicht war ich auch jung und da haben die alten Hasen gesagt, lassen wir denen die Schnauze verbrennen. Ja? Ich war für die elektrische Sicherheitsvorschriften, ich war der Letzte, ich war trainiert worden von der Firma, neben meinem Elektrotechnikstudium, Sicherheit, ja, so heute würde man Sicherheitsingenieur sagen. So, ich musste in die 6000 Volt Sachen, ich musste mit meiner Hand rangehen, bevor der Monteur dort dann schrauben durfte. Da können Sie sich vorstellen, wie viel Schiss ich hatte, aber welche Sicherheit, welche Gedanken bei mir abgelaufen sind. Ja? Ich musste zeigen dem Monteur, dass dort kein Strom ist, keine Spannung drauf ist. So, ich muss das physisch machen. So war das damals. Ja? Da reden wir heute von Messgeräten und sowas. früher, in den 50er Jahren war das.
Da hat er keinen Fehler unterlaufen.
Ja, der hat auch so trainiert. Ihr macht nur einmal einen Fehler. Ja, so, Entschuldigung, so bin ich erzogen worden. Ja. Und vielleicht trägt das dann, ja, dass man die Situation so genau sich erstmal analysiert, dass man das, ja.
Klar.
Ja.
Das ist ja Überlebenstraining.
Das ist Überlebenstraining, ja. Und wenn Sie das machen in jungen Jahren, ja, wie war damals ein ganz junger Spund-Ingenieur, nicht? Dann, das prägt wahrscheinlich, ne?
Machen wir mal eine kurze Pause, ich muss mal auf die Toilette.
Sie brauchen nicht, ich bin auch pünktlich hier, können Sie wegwischen.
Das mache ich nicht.
Ich hatte immer viele Gegner. Und nicht nur in der Formel, sondern auch in der Sache, wie ich was getan habe. Ja. Andererseits habe ich auch meiner Ansicht nach dadurch bei den Menschen, die realistisch waren, riesengroßen Vertrauensvorschuss gekriegt. Ja. Ich habe ja auch viele, wenn Sie so wollen, Förderer gehabt. Ja. Die alle gut, die haben alle, waren alles irgendwo indirekt Nutznieße von dem, was ich gemacht habe. Ja. Aber sie haben mir vertraut, dass ich das Richtige mache. Ne? Ja. Was sie wahrscheinlich ähnlich gedacht haben, na, der wird das schon richten. Ne? Und Ich glaube, der Schlüssel liegt drin, wie handhabe ich eine Situation. Und wenn ich Situationen managen kann, dann komme ich automatisch zu den ganzen anderen Ableitungen. Das ist vielleicht, wenn man so, ich habe ja immer die 5 Eigenschaften eines Managers beschrieben, wo ich kam, habe ich immer gesagt. Und das habe ich immer so auch, gut, zum Schluss habe ich das dann auch wieder in eine Art Sprachformel gebracht. Ich habe immer gesagt, ich bin dumm, ja, ich bin faul. Ich bin konfliktfähig oder streitsüchtig. Ich bin offen für alles. Ich habe keinerlei Vorurteile wissenschaftlicher Art, weil das mich interessiert, die Situation. Und fünftens, ich bin machthungrig. Das habe ich überall immer erzählt. Ja? Und das haben die auch dann, als ich wegging von Kiel, hat das dann der Betriebsratsvorsitzende vor 200 Leuten zum Besten gegeben, natürlich mit Kommentaren, nicht? Zu jedem dieser Punkte, nicht? Aber wenn man das richtig so überlegt, ist das genau das, was ein situationsorientierter Manager lernen muss. Er muss dumm sein, ja? Denn was nützt ihm, wenn er schlau ist? Ein schlauer König mit dummen Beratern ist nichts. Aber ein dummer König mit schlauen Beratern ist viel. Ja? Deswegen habe ich immer wieder die Suche gemacht, wo sind die Leute, die um mich klüger sind? Ja? Ja? Befähigt. Ich habe immer nach Befähigung gesucht. Ja? Und die Faulheit eines Managers zeichnet sich dadurch aus, dass er das ganze Delegieren nach oben sofort blockiert. Ja, dazu habe ich euch ja. Ist ja eure Aufgabe, eure Funktion. Wenn ich in Funktion denke, ein Manager an der Spitze muss immer faul sein.
Na gut, also meiner Management-Erfahrung ist das natürlich schon sehr provokant ausgedrückt, obwohl ich Sie in der Interpretation, so wie Sie das machen, natürlich voll unterstützen würde.
Nein, ich bin aber ja nicht faul gewesen. Aber einen
dummen und faulen Manager würde ich nicht einstellen.
Ja, aber...
Wenn Sie sagen, ein Manager, der in der Lage und fähig ist, bessere Leute um sich zu sammeln oder zu sagen... Ich brauche Leute, die meine Schwächen abdecken oder Fachleute, die etwas besser wissen wie ich. Dann gebe ich Ihnen natürlich voll recht.
Ja, aber Sie sehen
aber doch. Das ist ja eben die Kunst oder das ist eben genau keine Dummheit, dass er das kann.
Ja, aber ich muss mich ja beschreiben können. Ja, ja. Ja? Das Umfeld muss mich ja wahrnehmen. Ja,
ja, das ist schon richtig. Ich sage, es ist provokant formuliert.
Ja, das ist auch eine Formel.
Faul.
Streitsüchtig, offen und machthungrig. Ja. Ja? Und, nein, da haben sie ganze, Elaborate, da müsst ihr mal raus, wo das ist. Die haben das beschrieben sogar. Ja? Und wenn man es den Leuten mitgeht und sagt, vergesst es, nichts nach oben delegieren, ich bin faul. Ja? Das Delegieren, deswegen habt ihr die Funktion und ihr habt ihr die Verantwortung und die Aufgaben. Ja. Also, ich helfe euch gerne. Aber bitte nicht hier in der Arbeit. Ich bin faul. Ich habe andere Sachen zu tun. Meine Funktion als Geschäftsführer hat andere Funktionen als eure. Ja. So. Für euch bin ich faul. Ihr müsst das machen. Ja. Und da sind ganz klare Ansagen. Oder sehen Sie das falsch?
Nein, ich sehe das genauso wie Sie. Ich sage nur, ich würde wahrscheinlich die Formulierung nicht.
Ja, aber sehen Sie, das ist wahrscheinlich mein Handicap oder auch mein Vorteil, je nachdem, dass ich da so krass immer formuliere. Und dann sagen Leute, das ist ja nicht ganz dicht, ne?
Naja, also was es zumindest bewirkt, es bewirkt Aufmerksamkeit. In Neudeutsch heißt es, das ist ein gutes virales Marketing, was Sie betreiben. Sie waren nein. Auch damals ihrer Zeit schon um 20, 30 Jahre voraus.
Vielleicht war ich gezwungen. Wissen Sie, immer oft denke ich, ich war gezwungen aus meinem Rhythmus heraus immer zu gestalten. Ja? Ich war gezwungen, immer was zu machen. Ich hatte nie einen ruhigen Job und ich hatte auch keinen nie einen festen Job, wenn man das ganz mal ehrlich nimmt.
Also ja? Ich glaube, wenn man sich ihr Leben anschaut, dann ist es ja auch das Erfüllende daran, zumindest was man als Außenstehender beobachten kann, ist ja auch diese Gestaltungskraft und der Gestaltungswille. Also ich meine, kein einziger, den ich kenne, der in vergleichbaren Positionen ist, der allein über Verwaltungsarbeiten und gute Verwaltungsarbeiten nehmen wird, in Grunau her, der mit Sicherheit ein toller
Verwalter
war, aber eine in seiner Aufgabe faszinierende Persönlichkeit war das nie. Muss man schon so sehen.
Und aber in der Kombination von uns beiden.
Ja, das durchaus, aber ich sag's nur, und diese Gestaltungskraft und der Wille, das ist natürlich schon etwas Herausragendes. Und
Das ist aber auch mit Konflikten verbunden. Die muss man ertragen können, ja. Und die muss man auch, sagen wir mal, steuern können. Und die muss man auch
verarbeiten können.
Ja. Auch wichtig. Ja. Also die Konfliktfähigkeit ist im persönlichen Verhalten, in dem VP, ist die Konfliktfähigkeit, mit Konflikten umzugehen, ein zentrales Element.
Wobei ich glaube, dass das bei Ihnen mit der Konfliktfähigkeit was persönlich anbelangt, nicht ganz so weit her ist, als wir sie tun.
Also wie meinen Sie das? Ich bin nicht konfliktfähig?
Persönlich glaube ich nicht.
Also ich bin ein Primelchen aus Ihrer...
Nein, ich glaube beruflich und mit der Systematik und in der Situation, mit der Sie das beruflich machen, glaube ich das durchaus. Also ich habe ja das selber erlebt, zum Beispiel Konflikte bewusst einzusetzen im Forschungskreis, im Wissenschaftskreis, auch bei Politikern, um zu sagen, hier gewisse Befähigungen für sich nutzbar zu machen, so wie Sie es vorher beschildert haben, das können Sie sicher sehr gut. Aber eigene Konflikte, die Sie mit sich selber herumtragen,
zum Beispiel
immer wieder bei jedem Mal, wo ich Sie seit Jahren besuche, Ihre Enttäuschung darüber, dass Sie diese Anerkennung eigentlich nie Ihrer Meinung nach zuteil bekommen haben, wie Sie sie eigentlich gerne haben, dass andere Leute sie ausgenutzt haben.
Ja, ich war dumm.
Dass Leute wie Barton noch heute von Ihnen profitieren, obwohl nichts zurückfließt. Also damit tun Sie sich nach wie vor schwer.
Mit so ja.
Darum sage ich, es ist nicht immer alles
ja, ganz so. Aber das sind nicht in dem klassischen Sinne Konflikte.
Ja, so wie Sie es definieren. Es sind natürlich Konflikte, die Sie damit sich herumtragen.
Sie meinen, ich soll darüber mal nachdenken?
Nein, das müssen Sie nicht. Das steht mir nicht zu.
Aber warum nicht? Wenn Sie schon jetzt nämlich auf etwas hinweisen, müssen Sie doch auch mir die Chance geben, dass ich darüber reflektiere.
Ja, das tun Sie ja oder tun Sie es auch nicht, aber es steht mir nicht zu, dass ich meine, Sie müssen darüber nachdenken. Ja, wobei man wieder zur Erfolgsformel zurückkommen sollten. Also, ich meine, ich glaube, wie das entstanden ist und in welchem Umfeld, das haben Sie, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben. Und im Moment ist das aus meiner Sicht auch ausreichend.
Wobei schon das Umfeld nochmal beschrieben werden muss. Sie waren ja einer der Ersten, der das auch in die Presse so gebracht hat. Damals bei Markt- und Technikzeiten.
Ja, stimmt, wir haben ja da mal einen Artikel geschrieben.
Richtig, einen riesengroßen Artikel.
Das müsste man nochmal raussuchen, das stimmt.
Ja.
Hoffentlich habe ich den noch.
Irgendwo müsste auch hier bei uns noch rumliegen. Und
das ist ein guter Hinweis.
Und die Reaktion damals auf das war wieder so eine verrückte Formel von Friede. Denn es gab ja nicht nur die Erfolgsformel, sondern die TWG-Formel, die hat ja noch größere, ja sagen wir mal, Veränderungen gleich nach sich gezogen als die Erfolgsformel. Die Erfolgsformel war ja dann nur das Wie. Die WGT-Formel war ja das Was. So, und die hat ja die Strukturen des Unternehmens, das sie dann, was sie dann aufbaute, praktisch, dort habe ich sie verwirklicht, im Unternehmen. Ja? Das war die Technik, das war die Wirtschaft und das war die gesellschaftliche Struktur des Unternehmens. Und das war für viele Leute damals Konflikt Nummer eins. Ja, die haben das nicht verstanden, den Zusammenhang neu zu formulieren. Und ich habe gestern ein Gespräch, mit wem habe ich gestern ein Gespräch gehabt? Da hat mich jemand angerufen. Der mich bombardierte, wie kommen Sie drauf? Ja, weil sowohl die marxistisch geprägten Leute wie auch die durch den Kapitalisten Papst damals auch zur gleichen Zeit, weil ich so schnell wieder in England zu Zeiten Karl Marx, der Name fällt mir nie ein, sowohl die kapitalistisch geprägten Theoretiker wie die kommunistisch geprägten gehen immer davon aus, das sieht man aber auch heute in der FDP oder in den Parteien, ja, das war eine Parteitante, die mich angerufen hat, dass die rausgehen immer von einem Gesellschaftsmodell, dann haben sie, und dieses Gesellschaftsmodell sucht sich ein Wirtschaftsmodell und das Wirtschaftsmodell sucht sich die Produktionstechniken oder die Technologien. Und indem ich das alles umgedreht habe, damals in den 60ern, ich habe das ja in den 60ern umgedreht, aus einem gewissen Grund, habe gesagt, wenn wir die Technik als Auslöser für Wirtschaftsstrukturen machen, dann kriegen wir, und wenn wir die Technik dynamisieren, so habe ich damals Ende der 60er diskutiert, das müssen Sie sich mal vorstellen. Und das haben Leute zugehört, das haben richtig wichtige Leute zugehört. Habe ich gesagt, und wenn wir durch die Mikroelektronik dies beschleunigen, Sie kennen ja noch diesen Pfeil unten unter dem TV, ja. Sagen, wenn wir jetzt das Beschleunigen an die Dynamik der Technikentwicklung, dann kriegen wir 1 bis N Unternehmungen. Ja.
Ja.
Und Silicon Valley ist ja nichts anderes wie 1 durch N Unternehmung. Und die erzeugen 1 bis N Gesellschaftsstrukturen, also Sub-Gesellschaftsstrukturen. Und deswegen kam ich damals, Ende der 60er, auf den Begriff Multi-Optionsgesellschaft. Ich habe gesagt, wir haben keine Gesellschaft mehr in dem Sinne von Marx und von Adam Smith, so Adam Smith, Wir haben nicht diese Gesellschaftsmodelle, sondern wir haben multioptionale Gesellschaften. Und bis heute ist das nicht verwirklicht. Jeder denkt immer noch von einer Gesellschaft. Ja? Wir haben diese Gesellschaften nicht mehr. Wir haben Substrukturen von Gesellschaften und deswegen lassen sich staatlich nicht mehr alles gleich regeln. Die lassen sich nicht mehr regeln. Also einheitlich. Sie müssen immer spezifische Regelungen haben. Und damit, und wenn man das in Zusammenhang mit der Erfolgsformel bringt, merkt man erst, und Sie müssen immer diese Wechselwirkung zwischen TWG und Erfolgsformel sehen. Ja, ich musste immer erklären, warum die Technologien, über Technologien Erfolg ich erreiche. Warum, wenn ich eine bessere Technologie habe, eine bessere Wirtschaft habe. Ja? Die Finanzleute haben immer das gleich gestrichen, Bums. Ja? Und wenn man so richtig sieht, heute die Firmen, die richtig in Technik noch investiert haben, der Mittelstand, der überlebt gut, und alle die Technik abgebaut haben, sind alle pleite. Ja, weil die blöden Finanzheinis, die können gar nicht, die sind immer noch in einem alten Struktur. Eine Gesellschaft hat eine Wirtschaft und eine Wirtschaft hat eine Technologie. Ich kann mir Technik kaufen. Nicht? Ich konnte das nicht hören, als ich nach Deutschland kam. Ja? Wir können es Technik kaufen. Ich sage, ich kann Technik euch nicht kaufen. Technik muss man entwickeln und bewahren. Und dieser berühmte Professor hat ihnen immer beigebracht, ich mache euch die Technik. Ihr könnt sie bei mir kaufen. Ich kann es besser wie ihr. Ja? Ja? Und hat damit zig gute deutsche Firmen in die Pleite. Weil er ein Aufsichtsredner war, der große Professor, Kontakte zum Herrn Kohl gehabt. Ne? Und dadurch seine Entscheidung. Er hat,
den gibt es ja immer noch, oder? Und sitzt in München. Oder?
Nein, der Münchner war sogar gut. Der Münchner war einer der wenigen, der mich verstanden hat. Ja. Der Münchner war einer, der Münchner wird von allen, meiner Ansicht nach, am schlechtesten behandelt. Dabei war das der klügste von allen. Ja. Sehr klug. Und er hat eine ganze Schule von super neuen Institutionen und Professoren gezüchtet. Durch seine Freiheitliche und auch durch seine Verrücktheit. Das war einer der wenigen, der mich total, und der hat auch die Erfolgsformel immer gleich im Erstsemester gebracht. Nein, er war einen, da habe ich bis heute noch gute Kontakte. Ja, aber diese Gegner, sie haben die Frage richtig gestellt. Ich weiß es nicht. Ich habe mich im Grunde genommen um die nicht gekümmert. Die gab es bestimmt eine ganze Menge. Aber die haben das alles nicht verstanden. Das war alles zu. Der Vorwurf, den ich immer gekriegt habe, ist zu einfach. Sie denken zu einfach.
Ja, ich glaube, sage ich mal, von der wissenschaftlichen Seite aus ist ja der Nachweis, die Richtigkeit der Formel zu belegen, ja wissenschaftlich gesehen durchaus schwierig.
Was ist wissenschaftlich? Was heißt wissenschaftlich?
Naja, sage ich mal, wie man es wissenschaftlich in der Disziplin einen Nachweis führt.
Nein, Nachweis kann ich überall führen. Genau das ist das, wo ich glaube, deswegen, wo alles jetzt so ein bisschen schwierig ist, 80% der Wissenschaft ist wirkungsorientiert. Hat mit Ursachen nichts zu tun. Das ist Geplappe. Das können wir abschaffen. Wir können das alles abschaffen. Das bringt nichts. Das ist Geplappe. So, und die Leute werden zum Plappern erzogen und zum mit Wirkungs. Die machen Wirkungsursachen. Die haben aber keinerlei ursachenorientiertes Denken. Ja? Mhm. Und deswegen halte ich von dem Wort Wissenschaft nichts. Nichts. Was ist Wissenschaft? Ist Erkenntnis.
Na, also ich habe da noch nicht so ganz drüber nachgedacht. Ist Erkenntnis. Wissenschaft, wenn ich Ihre Formel jetzt mit Einstein vergleiche, also mit der Relativitätstheorie, dann hat er auch große Anstrengungen, zumindest was ich als Laie weiß, unternommen, um die wissenschaftlich zu beweisen.
Und das habe ich auch gemacht. Ich habe ja zig gemacht, wenn Sie alle diese Beweise wissenschaftliche, wenn Sie das als Wissenschaft nehmen, ich habe die Ursachen dieser Formel in zig Heften analysiert, beschrieben und das. Das müsste ich auch noch irgendwo rumliegen. Wie das alles entstanden ist. Das ist ja nicht so über Nacht entstanden. Das ist immer in Reflexion in Reflexion zusammenziehen, verändern, erneuern, genau das, was Einstein gemacht hat, habe ich auch gemacht. Er hat das für die Physik gemacht und ich habe das für die Formel gemacht. Also in diesem Sinne fühle ich mich wissenschaftlich.
Ja, haben Sie einen wissenschaftlichen Diskurs geführt?
Ja, habe ich. Ja? Ich habe mich auch mit verschiedenen Leuten gestritten. Gut,
das wäre sicher auch mal interessant, das mal zu recherchieren.
Ja. Und viele haben das abgelehnt und dann sind das die glühendsten Verfechter davon geworden.
Oh, das ist doch schön.
Ja, weil sie dann gesehen haben, dass das nicht nur 3 Buchstaben oder 5 Buchstaben sind, sondern das sind Zusammenhänge, ja. Funktionale Zusammenhänge. Ich habe auch Prügel bezogen deswegen. Ja. Oder nehmen Sie mal die 2 großen Heinis, ich weiß nicht, den kennen Sie auch, der war auch mal in Ihrem Bericht, Wiesbeck.
Wiesbeck hat er geheißen.
Ja?
Ja, der war ganz lange her. Ja.
Wiesbeck hat diese Erfolgsformel von IBM, die ich da gemacht habe, V halbe W, hat er durch das sind 2 Unternehmensberater in Stuttgart, die das bei IBM überall eingeführt haben. Vor 10 Jahren hat er mir dann einen Artikel geschickt. Dann habe ich nun mal angerufen und gesagt, die Wiesbeck Elektronik Praxis hat er rausgegeben. Da gibt es auch einen Artikel über die Erfolgsformel von IBM. Ja. Wiesbeck hat das gemacht bei Elektronik Praxis so um die 90er muss das gewesen sein, um die 2000 muss das gewesen sein, der Elektronikpraxis. Und dann habe ich gesagt, er soll mir mal die beiden Heinis vor die Flinte legen. Und dann hat er mir kurz geantwortet am Telefon, die sind so stolz, dass sie die Formel kennen. Und ich weiß, wann das entstanden ist, das damals, als ich den Professor beschrieben habe. Und da saßen viele drinnen. Ich habe das ja öffentlich gemacht. Ja. Das war eine öffentliche Vorlesung, die ich das gemacht habe. Also, und wenn Sie einige Leute aus der Frühzeit von mir kennen, die arbeiten immer noch mit der Formel. Ja? So, und die hat eine Verbreitung. Ja, und da waren sie große Artikel bei IBM, ist das die Erfolgsformel. Ja? V halbe W, was zum Blödsinn. Ja? Ich lese Ihnen was vor. Oder wollen Sie das vorlegen, Sie können das besser lesen.
Ja, lesen Sie mal.
Die Erfolgsformel gibt uns meines Erachtens eine gute Orientierung, in welchen Bereichen wir das Unternehmen strategisch entwickeln und wie wir es operativ handhaben müssen. Wir haben diskutiert, dass wir die Erfolgsformel um T, Technik, ergänzen sollten. Somit ergibt sich E gleich K mal V mal W mal T. Denn wir müssen spezifische Techniken für unsere Produkte entwickeln und nutzen. Der Einsatz von Technik spielt ja bei der Industrialisierung von Dienstleistungen eine zentrale Rolle. Das ist ein Dienstleistungsunternehmen. Das habe ich total nach Funktionen ausgerichtet. Die Anwendung der Technik muss dann in dem W im Sinne eines Kompetenzaufbaus oder Zusammenbaus beziehungsweise eine Befähigung der Mitarbeiter einfließen. Natürlich beeinflusst T auch das V und das K und muss dort entsprechend berücksichtigt sein. Was halten Sie von diesen Ergänzungen? Spricht etwas aus Ihrer Sicht dagegen? Dem habe ich geantwortet, ja. Dass er in falschen Ebenen denkt. Das war meine Antwort. Das gibt es. Und dann schreibt er mir zurück. Reply, Erfolgsformel plus D. Hallo Herr Friebe. Sie bringen mich zum Nachdenken. Die beiden Ebenen, die Sie ansprechen, können einmal die Ebene des menschlichen Verhaltens und Handels sowie der Grundlage sein. Zum anderen gehört die Technik in herkömmlichen Sinne eher auf der Ebene der Materiellen außerhalb des Menschen. Ein anderer Vorschlag, das T könnte für Technologie statt für Technik stehen. Damit ist dann das Wissen und die Lehre um die Technik gemeint. Somit befinden wir uns wieder auf der Ebene der Grundlagen des menschlichen Verhaltens. Also E gleich K mal T, Technologie, mal V, mal W. Damit hatten wir zwei allgemeine Faktoren K und T. Damit hätten wir zwei allgemeine Faktoren, das K und das T auf der Unternehmensebene und zwei Faktoren V und W auf der individuellen Ebene. Diese Faktoren hätten auch jeweils einen direkten inhaltlichen Bezug zueinander, das heißt K und V. Ich hätte Technik bzw. Technologie halt gern auch aus programmatischen Gründen in der Erfolgsformel drinne und sichtbar. Ist das nachvollziehbar? Ansonsten würde ich mich noch weiter erklären. In gespannter Erwartung auf Ihren Widerspruch. Das ist ein Soziologe, den habe ich trainiert und ist jetzt ja zweiter Mann in der Firma. Also Sie sehen, es wird diskutiert.
Ja, schön. Ja, finde ich gut.
In einem anderen Gespräch hier geht es um die neue Matrix und Funktion. Unlogisch alles das, was ich mit der Person hier über kommt auch Ihr Freund Baken vor.
Ihr Freund.
Ich habe mit ihm keine Probleme. So.
Ich auch nicht.
Also Innovation braucht Neugier. Bei der E-Formel sollte der Faktor K, Kultur, psychologisch nach vorne prägende Voraussetzung oder V, weil gehandelt werden sollte. Transaktionsanalyse, Übung, Studenten, das ist, der macht jetzt hier Vorlesung für Kunststudenten. Und da wollte er wissen, was ich hier alles so denke. Und das war so für sein erstes Einstieg, was er den Studenten beizubringen hatte. Transaktionsanalyse, Übung, Studenten beizubringen. Ja, das muss ich sagen, ich habe sehr früh in den USA, das war vielleicht auch ein Punkt, der noch nicht so angesprochen war. Ich bin, da ich ja nicht richtig Englisch spreche und auch nicht konnte, als ich nach Amerika kam, aber ich habe gesehen, um mich war so viel auch, ja, wir waren ja total in den neuesten Technologien in der Mikroelektronik damals, ja. Also, und da waren auch so verschiedene Leute, die dann auch so, wir mussten mit der Wissenschaft damals arbeiten. Die waren ja alle im Militärbereich tätig. Also mussten sie uns das zeigen. Und dann kam gerade der mit den Thompson oder wie hieß er? Oh, Entschuldigung, mit der Transaktionsanalyse raus, ja. Sie kennen ja Transaktionsanalyse.
Ja, also das, was wir halt besprochen haben.
So. Und deswegen habe ich die Transaktionsanalyse von den Ursprüngen damals in den USA gelernt. Mhm. Ja. Und Kirk hat jetzt vor 2 Jahren ein Seminar gemacht über Transaktionsanalyse über eine ganze Woche. Das heißt, die haben diese Techniken entwickelt weiter, ja, und verwenden das für dies und jenes. Und wenn man es richtig sieht, hat er eine Woche verlorene Zeit. Das hätten sie alle in 3 Stunden den Leuten beizubringen gebracht, ja. Und dann nur Anwendung. Muss jetzt machen sie die Grundlagen und immer wieder neue Beispiele, neue Beispiele, neue Beispiele. Ja, aber ich musste mir die Beispiele immer selbst ausdenken. Ich bin ja im realen Leben gewesen. Und dort lernt man mehr, als wenn jemand mir sagt, das ist in der Schule so, das ist mit Kindern so, das ist in der Industrie so, ja. Das ist jetzt alles sogenannt verwissenschaftlicht. Aber ist keine Mehrwert. Ja. Verwissenschaftlichen, das ist kein Mehrwert. Und diese Erfahrung habe ich gemacht. Ja. Vielleicht ist das Zentrale. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Immer wenn mir jemand dann erzählt, wie viel dick und das und du nimmst, habe ich mir gesagt, ja, erklär mir das. Ja? Und wenn die kamen, die Professoris, und wollten immer Knete haben, dann habe ich gesagt, erklären Sie mir das, dass ich das als Nichtwissenschaftler verstehe. Ja? Ne? So, und da merken Sie, wie schnell die Puste ausgeht. Sie können es nicht erklären. Weil sie in ihren Gebäuden in Wirkung verhängen und nicht mehr die Ursache sehen können. Und wenn sie Entscheidungen treffen mussten, so wie ich, ging es ja immer um viel Geld. Ja? Herr Heinrich, die wenigsten Leute wissen, wie viel Geld wir verwaltet haben. Wir haben Milliarden D-Mark verwaltet. Das haben wir nirgendwo richtig so gesagt. Milliarden. Das so, wenn ein Minister einem Heini Milliarden außerhalb des Ministeriums anvertraut, Entschuldigung, ja, das haben wir nie veröffentlicht. Ja. Allein hat 450 Millionen D-Mark aus dem Bundesetat gegeben und die Industrie hat ja nochmal 60% draufgegeben. Da waren sie schon über eine Milliarde. Ja, und wir haben dreimal solche Programme gefahren. Dreimal. Also wir haben mindestens bei 2,5 Milliarden D-Mark damals. Ja, da hat jeder Vorstand von Siemens, Forschungsvorstand Galli, wahrscheinlich so viel Geld zur Verfügung gehabt. Ja?
Oh ja, das Tolle war ja, dass die Wirkung, der Hebel war ja mindestens sechsfach oder
achtfach. Ja. So, und danach hat das keiner mehr probiert, ja? Weil es zu kompliziert war. Das war zu kompliziert. Dann wurde das verwissenschaftlicht. Ja. So, ich mach weiter. Hier, erwachsen sein heißt handhaben, mit Konflikten umgehen können. Das habe ich ihm gesagt, soll ich den Studenten beibringen. Friebes VP war kompatibel. Ja, dass das kompatibel war mit verschiedenen Industriezweigen. Die kommende Technologie wird euch vernichten. Das angeblich hätte ich immer gesagt. Dass die Mikroelektronik, wenn sie die nicht handhaben, vernichten wird. Ich weiß ja nicht, jedenfalls sagt dieser hier, ich hätte das immer gesagt.
Das habe ich noch nie gehört.
Wir befähigen dich, mit dem kommenden Problem umzugehen. Nicht besser Wessi, sondern Geheimagent. Früher hat die Sparkassen ihre Inkompetenz genommen. 600 Firmen gegründet, über 3000 Projekte realisiert. Ich weiß nicht, von wo er das alles hat. Dann zu den Baken, die Simon Marken, wo E-Formel befähigt, die E-Formel befähigt, Befähigung, sich in der Dunkelheit aufzumachen. Dunkelheit zu durchschauen, Radar für die Sicht des Dunklen. E, neue Technologie, Radar. Alte Sicht, ja, das habe ich ihm gesagt. Ja, Konfuzius hat das mal gesagt. Die Vergangenheit ist nichts anderes wie eine Laterne im Rücken, die Vergangenheit, Erfahrung Konfuzius ausleuchtet, aber die Fähigkeit, nach vorne zu schauen, fehlt. Ja. Ich gebe Ihnen das mal hier. Sie können ja mal das kommentieren, was er alles gesagt hat. Dieser junge Mann. Hier, das hat er gut wiedergegeben. Hier die neunte Matrix. Hier ist alles über die neunte Matrix, über Transaktionsanalyse. Ich weiß jetzt nicht, wie die Seiten zustande kommen.
So. Mit wem haben Sie das geführt? Weil Sie mich da.
Was?
Weil Sie mich da zitieren. Mit wem haben Sie das geführt? Vom Ministerspapier?
Da sollten Sie anrufen. Wie heißt das schnell wieder? Der promoviert hat über die Erfolgsformel. Wie heißt das schnell wieder? Er hat doch promoviert über die Erfolgsformel. Also seine Doktorarbeit geschrieben in der Erfolgsformel. Und der ist jetzt Gastprofessor an der Kunstakademie in Berlin.
Ja, kann ich mir den Namen noch sagen?
Ja, fällt mir gleich ein.
Ja, machen es doch.
Wie hieß er schnell wieder? Den kennen Sie auch.
Kenne ich den.
Ja, hier, das nehmen Sie auch mit. Auch dafür will ich eine Antwort haben. Das mache ich künftig. Wie heißt er schnell wieder? Der war hier. Kurz bevor er seine erste Vorlesung halten sollte. Nicht Backen. Den kennen Sie, Backen, den Mann.
Echt?
Ja. Scheiße ist das. Nicht klein. Das ist eine Firma. Tikun, wie heißt er schnell wieder? Die Firma Tikun AG in Flensburg leitet er.
Also Tikun AG heißt er.
Ja, CC.
Mit zwei C.
Tikun. Ja.
AG Flensburg. Gründer.
Ja, ist der Gründer. Jens Junge. Jens Junge. Jens Junge.
Aber der war nicht bei Ihnen auf der Geburtstag.
Nein. So ing ist er nicht. Der hat das Buch über die Erfolgsformel geschrieben. Die Doktorarbeit. Und die ist auch im Netz.
Echt?
Ja. Jens Junge, und der hat das aber total soziologisch gemacht. Aber und deswegen ist er so bekannt geworden. Durch das Buch.
Doktorarbeit. Über Erfolgsformen.
Jens Junge. An der Uni in Flensburg hat er es gemacht.
Muss man gerade mal suchen.
Was?
Müssen wir mal gerade mal suchen.
Ich habe irgendwo eine Papierversion hier, aber jemand hat mir gesagt, sie ist im Netz. Wir können ihn ja anrufen und mal fragen, wo sie sind. Ich habe jetzt die Telefonnummer von ihm nicht.
Jens Junge, Fotodesign. Jens Junge.
Kiwi Verlag leitet er auch. Er ist Karikaturist. Die kommen alle aus der Karikatur.
Vorstandsvorsitzender.
Von Tikun.
Tikun. Dr. Jens Junge. Als Mentor. Jens Junge, Facebook. Chris Köpfe, Flensburg, deine Chance. Suchen wir mal Tikun.
Nein, Sie müssen hier Jens Junge suchen.
Ja, da finde ich ja keinen direkten Zugang. Xing finde ich was. Hochschule für Wirtschaft und Berlin.
Ja, da macht er jetzt hin, dort ist er jetzt hin.
Fachbereich, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Jens Junge.
Ja, was ist jetzt, Lotti? Lotti hat jetzt hier Vorträge. Aber
Promotion, ja, da habe ich ihn gefunden.
Ja, Promotion. Stinky? Liane?
Ja?
Hast du ein Gläschen Wein?
Nein.
Für das süße Schwein?
Nein, lass jetzt das Feiern.
Ja, bitte.
Nein, ich habe nichts mehr. Ich habe einen Tee.
Nein, bitte jetzt. Ich arbeite so schwer, der Herr Heilmeier.
Ja. Herr Heilmeier, er arbeitet so schwer.
Ja, macht er schon.
Ja, nein, Herr Heilmeier, jetzt müssen Sie fair sein.
Sie wollen wiederkommen, deshalb sagen Sie das.
Nein, gib mir ein Gläschen. Komm.
Nein,
bitte, ich muss so schwer arbeiten für heute.
Ihr habt noch gar nichts gegessen.
Ja, er holt mir.
Das ist keine Grundlage.
Er holt mir aus meinem Gedächtnis von meiner Kindheit alles raus.
Ja.
Publikationen.
Ich weiß gar nicht, was er da alles macht.
Wollt ihr nicht hier was essen?
Ja, warte, ich trinke ein Gläschen und esse gleich was.
Das ist eine Aktuelle Veröffentlichung.
Dissertation müsste veröffentlicht sein, nicht?
Ich finde nicht. Firmengründungen.
Herr Heimer, wenn Sie Tee essen, möchten Sie ein Glas Bier trinken?
Nein, danke. Nur Wasser, bitte.
Okay. Nimm dir ein Vorbild. Hört man mich jetzt?
Weiß ich nicht. Natürlich, der nimmt doch alles hier auf. Der ist ein... Gehen Sie mich hier befreien. So, jetzt. Ich muss nämlich wohl entlöschen. Ich komme zu dir. Die Frage ist, ob man nicht eher einen kleinen Brief schreibt.
Hast du Herrn Heimer auch unsere Idee erzählt?
Nein, noch nicht. So weit bin ich noch nicht.
Wir sind natürlich wieder vollkommen daneben.
Was heißt das? Was wir jetzt machen?
Wissen Sie, was wir ihr spendieren wollen? Eine Bauchtänzerin. Aber wir sind am Zweifeln, ob das dort ankommt, wenn die ganzen Politiker und Alterbösche sind. Was halten Sie davon? Als
also, spontan, ich würde das nicht machen. Aber Sie sind ja auch nicht ich.
Weil sie hat sich ja köstlich darüber amüsiert und ihr Mann, ja. Aber ob die anderen, ob das so ankommt, das ist eine andere Frage.
Okay. Ja, aber ich weiß nicht, wie sie das empfunden haben, aber es war schon in einer gewissen Hinsicht Tradition bei uns. Als wir geheiratet haben, in der Frauenkirche in Nürnberg, da hatten wir Trompetensolo und Orgel. Da haben alle gesagt, damals, das muss man sich vorstellen, in den 60ern, Trompetensolo und Orgel, das war schon so verrückt, ja. Ja, Solo-Trompete, ja, super Solo-Trompete, ja.
Keine Platte, oder was?
Nix, und dann kamen die raus, sagt sie. Und wir haben gesagt, ja, wir werden Trompete und Orgel, nur Trompete und Orgel, nichts anderes. Und dann, als sie rausgingen, die Gäste haben gesagt, so wirklich Trompete und Orgel.
Man kann das, er macht das Wort.
Also, sowas kann man nicht machen. Damals, ja, sowas kann man nicht machen, ja.
Ja, und wir hatten ja auch, wo wir in Istanbul und so waren, hatten wir dann immer so Bauchtanz. Und als wir unseren, ich weiß gar nicht, unseren 20., 25. hatten,
ja,
haben wir auch, sind wir hier in Berlin in ein Restaurant gegangen mit Bauchtanz, türkisches mit den Jungs. Und dann haben wir gesagt, also zu unserem Geburtstag haben wir wieder Bauchtanz, so, ja. Und also, das war aber eine hübsche Frau, oder? Das muss man wirklich sagen. Und die hat das wirklich gut gemacht. Und jetzt haben wir schon wieder, wollen wir der Edelgard einen Bauchtanz geben? Sie lacht sich tot, aber die anderen ringsrum.
Ich weiß es nicht.
Sie aber das war doch einige. Haben Sie alles mitgekriegt oder kamen Sie zu spät?
Ja, ich habe nicht alles mitgekriegt, gerade beim Bauchtanz nicht. Darum kann es auch nicht so
sein. Ach, da haben Sie gesagt, gar nicht mitgekriegt?
Ja, nicht ganz, ne.
Und da würde sie sagen, ein Geschenk von Herrn Friebe.
Ja, ja, also ich kann da wenig dazu raten. Also, es ist natürlich auch schwierig, weil man nicht weiß, wen sie alles einlädt. Das ist natürlich auch. Aber.
Ja, sonst soll
mir gefällt, dann ist es.
Und sonst soll man es an so eine Hilfsorganisation Geld spenden, die hier keine Spenden haben, ja? Und dass man das an eine Hilfsorganisation.
Aber das war doch ein bisschen verrückt, nicht?
Also, die Bauchtänzerin war doch. Aber die Bauchtänzerin war auch nicht gerade Zeit. Billig, oder was? Also, ja, also. So, ja. Uwe ist ja auch da.
Ich weiß nicht, ob er hinfällt.
Okay. Eine Einladung hat.
Hatte er, ja.
Okay, gut. Wir müssen uns das nochmal überlegen in aller
Ruhe. Wann ist das?
Am 4. März.
Ja. Ja, Heiner, aber sagen Sie.
Ich kann es nicht sagen. Also dann bin ich ja schlechter abgegeben.
Naja.
sagen, typisch Friebe.
Ja, wahrscheinlich, das wird sie sagen. Und ihr wird es wahrscheinlich auch gut gefallen.
So, was will er noch wissen, der gute Smiley, Heilig Smiley? Aber es freut mich, dass die Leute das anklicken, diese Broschüre. Die müssen das, die Rangordnung ist von der Häufigkeit abhängig.
Ja, man sagt von der Relevanz zum Suchbegriff halt.
Aha. Und wie stellt man das fest?
Also ich bin kein Google-Spezialist, wie die das machen, das weiß ich nicht. Aber das sind gewisse Suchalgorithmen, die halt aufgrund des Suchbegriffes, also in dem Fall habe ich, wie gesagt, Erfolgsformel Friebe eingegeben.
Ja.
Und diese Suchalgorithmen stellen da, ich nehme an, nach einem mathematischen Modell her, die indizieren ja sämtliche Texte, die im Web verfügbar sind.
Aber da müsste auch die Mark- und Technikartikel müssten ja dann auch hier entscheiden.
Ja, wenn sie, ob die schon, die sind damals noch nicht im Netz gestanden.
Nein, nein, die waren nicht im Netz.
Eben. Und ich glaube nicht, dass die schon in irgendeiner Form im Netz verfügbar sind. Wer sollte die da reingestellt haben?
Wenn man den Artikel unter Delphin Consult stellt.
Ja, dann sind sie verfügbar, dann werden sie verfügbar.
Das war, doch, das war ja Ihr Artikel mit der Erfolgsformel. Oder haben sie, verletzen Sie da Rechte?
Nö. Also das Urheberrecht an dem Artikel habe ich.
Das wird auch nie uninteressant, das mal auch reinzugeben.
Naja, die Frage ist, ob man das tun soll oder ob man das als Basis verwenden sollte, um eben den Artikel nochmal neu auf Basis dieses Artikels zu schreiben.
Ja gut, nein, ich sag ja viel, ich denke jetzt anders. Ich denke, wenn das Ihr Recht ist, da können Sie ja dann doch, Sie müssen ja, können ja das berufen, wie lange das schon ist. Sie müssen eine Geschichte erzählen, eine Chronologie. So, es geht ja darum, meiner Ansicht nach, was mir fehlt, was ich immer nicht richtig gemacht habe. Und das habe ich gelernt vom Silicon Valley. Das, wie Silicon Valley entstanden ist, ich habe eine Chronologie des Entstehung des Silicon Valley. Interessiert Sie das Bild? Dann schenke ich Ihnen das.
Naja, es gibt ja Bilder davon, wie, ich glaube, von Fairchild ausgehen sich
das. Ja, ja, das Bild habe ich. Ich habe das hier bei mir zu Hause.
Ja, also wir sollten es zumindest mal diskutieren oder abkopieren, dass man das als Quelle verfügbar hat.
Na, ich habe das hier. Ich habe das hier, das liegt oben. Das wollen schicke ich Ihnen das. Ich habe keine Verwendung. Das ist ein Riesenbild, das ist so ein Bild. Das hat bei mir immer drin gehangen. Und dort habe ich gelernt, dass die Genealogie eine Idee immer in Zeitform zu geben ist. Und nichts anderes haben sie ja heute gemacht. Sie haben ja versucht, die Ursprünge dieser Formel mit verschiedenen Ereignissen in Zusammenhang zu bringen. Von 1900, sagen wir mal, 40 bis hin zu heute. Und jetzt erzählen Sie hier die Geschichte. Das ist eine summierende, ja? Was wir heute gemacht haben, ist ein summierendes. Sie
kann antworten. Sein.
Was?
Kann sein.
Nein, ich habe ja eine Geschichte, eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Ich habe nicht gesagt, was rauskommt. Ich habe gesagt, das, was wir heute gemacht haben, ist ein summierende. Über diese verschiedensten Punkte. Und der Artikel war irgendwo hier ein singuläres Ereignis, ich weiß nicht, wann das war, 85 oder so.
Ja, das dürfte das gewesen sein.
85. So, und der hat damals schon auf, nicht auf das Komplexe, sondern auf diesen Moment hier Bezug genommen, diese Zeitachse. So, deswegen denke ich, wenn man eine Genealogie des Ganzen aufbaut, dass man auch dann sagen kann, wie oft das und wann, wo schon auch durch Sie, sind ja kein Newcomer in dem ganzen Geschäft. Verstehen Sie? Nein, ich kann mich nicht vermitteln.
Ja, doch, aber ich nehme da eine Rolle nicht an, die Sie mir dazu schreiben wollen.
Ich will Ihnen keine Rolle zuschreiben.
Ja, natürlich tun Sie das. Schon indem, dass Sie mich jetzt mit einbeziehen, weisen Sie mir eine Rolle zu. Das will ich nicht. Ich sehe mich hier als neutraler journalistischer Beobachter.
Ja,
nichts anderes.
Sie sagen
ich blicke da drauf und höre mir das an und werde das auch so wiedergeben. Ich werde nicht interpretieren und auch nicht meine eigene Meinung dazu sagen, außer ich möchte das. Aber im Moment will ich das nicht.
Nein, es geht jetzt noch nicht um die Meinung. Es geht auch noch nicht um was Geschriebenes. Ich sag bloß, wenn ich eine, so denke ich, ich versuche immer, ich habe das gelernt in der Genealogie. Von wo hat sich was entwickelt? Das wollten Sie wissen. Stimmt das?
Ja, klar.
So, das haben wir jetzt hier versucht. Das war ein Versuch. Diese von 1940 das zusammenzubasteln. Da war das Ereignis hier zu Hause, dann war der Krieg, dann war Polen, dann war die russische Sprache, alles diese Ereignisse, dann war Amerika, dann war Fraunhofer und weiß der Geier was. So. Und das ist mehr oder weniger, kann man ja beschreiben, in der Zeitachse. Ja? Wann, wo, was war dann? War dann hier ungefähr 68, 69 war T, W, G. Dann waren hier 75, kam ich nach Deutschland. So, und irgendwie hier in der Zeit haben wir uns kennengelernt. So, und dann haben Sie reflektiert, ist ja nicht sagen, dass Sie, das sind zu den, hier wurde in einem Artikel festgehalten. Damals.
Ja.
So, und dann hat der Junge hier die Promotion gemacht, dann war die TSH und dann hat der Junge die Promotion gemacht und das alles. Da kann man doch auch schreiben, hier ist eine Promotion entstanden, ja. Dann haben Sie eine Genealogie, dann ist das doch nicht, das hat doch de facto nichts mit Ihrer Meinung zu tun. Sondern das Ganze, die ganze Entwicklung dieser Formel wollen Sie doch irgendwie in ein Zeitraster setzen. Ja, das hieß zum Beispiel Junge.
Ist eine Frage. Fahren Sie mit zum Bahnhof mit dem Taxi oder mit öffentlichen?
Nee, ich fahre mit dem Bus nach Dahlem dann.
Ich frage, ich habe deshalb gefragt wegen unseren Taxifahrer. Hätte man den anrufen
können. Nein. Gut, mit dem Elbe. Er fährt mit dem Elbe von Bukower Chaussee.
Okay, gut, weil wir haben nämlich jetzt einen festen Taxifahrer und wir hatten ihn jetzt eine Zeit lang nicht in Anspruch genommen, aber der ist also wirklich sehr, hauptsächlich ihn, er bringt ihn bis zum Fahrstuhl, bis zur Arztpraxis und alles so. Und sonst hätte ich angerufen, gesagt, so, dass er uns abholt. Gut, okay.
Ja, danke.
Okay, gut.
Nein, und ich meinte ja, hier ist dann die TSA. Hier ist der VDI. Ja, das meinte ich, dass man das dann, wenn man das schon so, man muss das ja auch in einem Zeitperspektive, wenn man es in einer Zeitperspektive darstellt, so habe ich sie verstanden. Und dann passt eine Information da rein.
Oder ist das ganz ehrlich, das weiß ich noch nicht.
Nein, ich habe halt nicht gesagt, ich soll das machen, ich diskutiere das.
Ja, das weiß ich noch nicht. Also natürlich ist für wichtig für uns und für mich, dass man diese Zusammenhänge sieht. Letztendlich ist ja der Unterschied, aber das ist halt auch mein
ja, sage ich mal, meine Profession, um das so auszudrücken, ist ja ähnlich wie Sie immer wieder sagen, man muss eine Erfolgsformel in der Situation sehen, muss man das, was man schreibt oder publiziert, immer wieder auf eine Situation beziehen.
Ja.
Und was man damit bei wem erreichen will. Und ja, ich muss mir halt einfach nochmal überlegen, sage ich mal, wie wollen wir das, was wir heute machen und was um die Erfolgsformel da ist, darstellen. Ich muss mir nochmal die Artikel darstellen, ich muss mir jetzt unser Gespräch nochmal darstellen, was ich persönlich für sehr interessant empfinde. Aber die andere Frage ist, wo man natürlich stellen muss, wen interessiert das? Schreibe ich jetzt das für mich, schreibe ich es für Sie, für wen schreibe ich sowas noch? Und, so, und das sind immer so Dinge, das muss man im Prinzip einfach überlegen, dass das interessant ist, das ist ohne Zweifel richtig. Nur was letztendlich dabei rauskommt und wie man es darstellt, das
weiß nein, ich nicht. Sie haben mich getriggert dadurch, dass unter Erfolgsformel Friebe Junge an erster Stelle steht.
Ach so, das hat Google gemacht, nicht ich.
Nein, das haben Sie nicht. Sie haben nicht Sie als Heilmeier, das ist die.
Da sieht man mal die Wirkung von Google.
Nein, und das ist nur das Letzte, er hat ja aus dem ganzen Zeug, hat er bestimmt alle Artikel gehabt, ja, hat eine Materialsammlung gemacht, überall.
Das müssten wir schauen, ob unser Markt- und Technikartikel da beispielsweise als Quelle genannt ist.
So, das müsste man schauen. So, jedenfalls, er hat ja hat ja jahrelang mit mir gearbeitet, ähnlich wie Sie, ja. Ich habe ja ihn beraten in der Entstehung seines Unternehmens. Ja. Ja, und da waren ähnliche Effekte wie mit ihm, so war bei ihm. Und so ist er dann dazugekommen. Ja. Ja. Er kam ja nicht, von ungefähr draus. Ja. So, und da er eine Zeit lang in der Stiftung gearbeitet hat und dann beim Gelbke gearbeitet hat, hat er ja immer in meinem Umfeld gearbeitet. Ja. Und dann, als ich wegging von der Stiftung, hat er seine Firma gegründet gehabt. Und da habe ich ihm geholfen, seine Firma hochzuziehen. Ja, ähnlich wie die Diskussion wie mit ihm. So, und da kommt ja automatisch kam die Erfolgsformel. Ja, so, und die ganzen Sachen mit dem Glas und so, alles Zeug, ja. Das ist ja nichts, sagen wir mal, Spezifisches. Das ist ja Allgemeines. So, und im Grunde genommen haben wir was Wesentliches vergessen.
Wäre das, was wäre das, was wir vergessen haben?
Ja, ich bin, was mich zu dem W und zu dem V verleitet hat. Der Kick. Mhm. Der Kick war damals das Glas. Und Sie können sich erinnern an diese Figur. Und die Bezahlungsniveaus. Sie können sich erinnern an dieses Glas, ja? Und da habe ich mir gesagt, wenn einer in die Arbeit zu mir kam, und das habe ich dies habe ich ungefähr, sagen wir mal, so um 1970. Um 1970 habe ich angefangen, mit diesen Begriffen zu arbeiten. Ich habe gesagt, ich hatte verschiedene Leute in der Abteilung mit verschiedensten W-Niveaus. Ja, das waren die Wissenschaftlichen. Das waren die Entwickler. Also waren praktisch, je näher sich hier rutschten, desto mehr waren sie in der Realität, ja? So oben. Und da musste ich musste eine Aufgabe erfüllen. Und da bräuchte ich, das waren die Jungtürkische, die Jungmanager und so, die mussten überwiegend verhaltensorientiert handeln und die mussten inhaltsorientiert handeln. Ja, wenn ich eine Entwicklungsabteilung hatte. Und das waren unsere Lieferanten, so. Und das waren die Entlohnungsniveaus. Also ein junger Türke, ein junger Manager, musste umgehen können mit sehr teuren Entwicklern oder Wissenschaftlern. Die hatten ein Delta-Dollar. Und das war für viele nicht einfach. Ja, dass sie, trotzdem sie die Verantwortung hatten, ja, funktionelle Verantwortung, aber die waren besser bezahlt wie der. Ja. Zum Beispiel, da hatte ich einen Konflikt zwischen einem Amerikaner, das war hier, und hier saß der Inder, ja, der war richtig gut ausgebildet, war professionell ganz weit, und der junge Manager sollte jetzt mit dem Inder umgehen, der das Zweifache verdient hat. Ja. So, und so bin ich auf das Verhalten gekommen. Und hier habe ich immer gesagt, hier seid ihr ja in der Suchphase zwischen V und W. Was wollt ihr werden, nicht? So, und in der Hochschule wird sofort hier auf das Forschungs-, auf das F-Wert gelegt. Ja? Und hier war das E. So, das habe ich so ungefähr um 70 gemacht. Ja, und dieses Puzzle haben wir da drinnen nicht drinnen. Das würde dann nicht sagen, 1970 müsste dann dieses hier kommen, ja. So. Und so ist das entstanden, das W und V an und für sich. Im Grunde genommen war das eine ja, rationale Betrachtung, was habe ich an Personal und wie muss ich sie einsetzen. Ja? So, und deswegen ist waren es eigentlich die Jungtürken, die mussten umgehen können mit praktisch erfahrenen wissenschaftlichen Dings da. Und noch den Konflikt zu haben, dass die wesentlich mehr verdient haben als er, ja, und Privilegien hatten, die er nicht hatte oder sie nicht hatte. So, das war so um 70. Und das hat dann getriggert immer mehr und immer mehr und immer mehr. So, das ist mir jetzt eingefallen, indem ich die Chronologie mache. Und wenn man die Chronologie vielleicht so ein bisschen machen könnte, fällt mir noch mehr Sachen ein.
Machen Sie weiter.
Ja, was mache ich? Ich weiß ja nicht, was Sie machen. Ja, ich weiß ja nicht. Machen Sie dann hier Bilder von mir, die nicht salonfähig sind. Nein, aber das können Sie sich erinnern. Das habe ich sehr früh immer diskutiert. Wenn man ein Unternehmen strukturieren will, muss man diese Personaleigenschaften hier auch in einen funktionalen Zusammenhang, das sogenannte Wasserglas-Theorie. Wasserglas-Theorie. Ja.
Und das steht dann auch noch schräg.
Warum?
Ja, das weiß ich noch, das haben wir mal in Berlin an der Budapester Straße besprochen.
Ja, ja.
Wenn ja, das Wasserglas
ja gibt. Ja, ja. Ja. Also Sie sehen, das ist mehr dahinter, als wir heute besprochen haben.
Und wenn die Hechte und Karpfen dann noch kommen.
Ja, die kommen. Hechte, Karpfen und Delfine.
Genau.
Und das sind die Kaulquappen. Das sind die Kaulquappen. Ja. Und die Kaulquappen hier.
Das ist toll.
Was?
Ja, ist schon schön.
Nein, und deswegen will man so eine kleine, wir müssen das ja nicht veröffentlichen, Entschuldigung. Also wenn man so eine kleine Zeitachse haben würde, wo da fällt mir noch Verschiedenes ein, was man einordnen könnte. Verstehen Sie? Es ist eher für mich jetzt gedacht, als für Veröffentlichung.
Ich habe ja mal mich mal hingesetzt und habe mal so ein Brainstorming gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das schon jemals besprochen haben.
Nein, haben Sie noch nicht.
Aber so Schlagworte, was wir alles schon mal gemacht haben. Also wir haben ganz intensiv mal Projektmanagement besprochen.
Ja.
Zielsetzungen, Zeit- und Wegkonstant, Ressourceneinsatz, Systematisierung mehrerer Projekte, Strukturierung von Aufgaben in Tabellen, Phasenmodelle.
Ja.
Das war alles unter dem Thema Projektmanagement.
Ja.
Dann haben wir mal uns, habe ich gerade schon zitiert, von Karpfen, Hechten und Delfinen.
Ja, und die Kaulquappen.
Kaulquappen habe ich vergessen.
Das sind diese hier, das sind die Kaulquappen hier.
Und die muss ich jetzt dann noch dazufügen.
Das sind die noch nicht die in der Gestaltung noch sind.
Ich weiß gar nicht, wenn man Quappen schreibt. Kaulquappen, das ist ja so ein altes Wort. Kaulquappen. Karpfen, Hechten und Delfine. Okay. Dann, was ich ganz toll fand, das müssen wir auch nochmal besprechen, sind Soziogrammtechniken.
Ja.
Wohlfühlellipse, Wohlfühltrichter. Mhm. Extreme Zwänge, Basis, Handlungsspielräume.
Aber das ist alles in der Erfolgsformel.
Dann diese Soziogramm,
ja.
Also diese Abhängigkeiten oder
ja.
Die dann Strategeme haben wir mal besprochen.
Strategeme. Strategemata.
Ja, Strategeme haben wir notiert. Dann Inside-Outside-Analysen.
Ja.
Clausewitz und Machiavelli.
Ja.
Logik in der Unlogik.
Ja.
Technologiekosten und Investment. Übergreifende Analysetechniken, das ist einmal interessant. Technologiebewertung. Wagnisfinanzierung. Gläser. Das ist das. Hyperbolische Führungsfunktionen.
Ja.
Vom Technologietransfer zu Technologietransformation.
Ja.
Logische und unlogische Zahlen. Situatives Management. Filterfunktionen. Trichter. Und hier geht's weiter. Da geht's weiter. Erfolgsformel, ja. Genau. Technologiepolitik. Liquiditätssteuerung, ganz wichtig. Symbole, Neuner Matrix. TWG, dynamische Prozesse.
Kommt ja eine ganze Menge dazu, nicht?
Zusammenhänge in Grafiken, Schnittstellen, Technologiejournalismus, Gesellschaftsphilosophie. Ja, also das ist ganz schöne Menge, oder? Ja, Friebe.
Ich bin gar nicht bewusst, dass ich so viel Unsinn verzapft habe.
Ja, das ist ja doch jetzt sicher noch nicht alles, aber schon eine ganze Menge. Und da ist ja eine ganze Menge drin, wie zum Beispiel das Thema Liquiditätsmanagement,
ja.
Was ich aus Unternehmenssicht für einen der wichtigsten Werkzeuge überhaupt halte.
Und das würde man mir normalerweise von der Außensicht gar nicht zutrauen, dass ich davon...
Wahrscheinlich nicht, weil man sie für dumm hält oder was auch immer. Aber sie wollten ja immer dumm sein.
Ja, richtig, ja. Nein, aber ich würde, für mich müsste ich mal sowas, ich weiß wohl nicht, wie ich das hinkriege. So eine...
Ja, Sie haben doch das schon so hier.
So eine Genealogie.
Das müssen Sie halt jetzt aufsetzen. Wenn Sie das jetzt drunter schreiben, dann ist es doch schon weitestgehend. Also...
Nein, aber ich glaube, das war der entscheidende Zwang, den ich hatte. Ja? Ich habe ja keine Leute gehabt, die Mikroelektronik konnten. Mhm. Wir hatten ja keine Leute, da gab es ja keinen Markt dafür, es gab kein Berufsbild dafür. Damals in den Ende der 60er, Anfang der 70er.
Ja, ja, und es gab ja viele Widerstände dagegen.
Ja, so, und da mussten wir Kaulquappen heuern, ja. Ja. Und die habe ich dann zum W-Typen und zum V-Typen oder ich habe es gemacht, ja. Und wir kamen ja alle mehr oder weniger aus diesem Zweig hier. Ja. Wir sollten was produzieren. Ja.
Ja.
Ja. Wir saßen ja alle hier.
Ja.
So. Und dann hat man Funktion hier gekriegt. Ja. Aber haben sie uns von uns hier gleich rauskaputtiert, ja. Ja. Ohne dass wir dies alles hier handhaben konnten oder gewachsen sind, ja. Das Wichtigste war damals, glaube ich, dass ich Folgendes gemacht habe. Ich habe ein das passt nicht ganz hier rein, aber das ist hier entstanden. Ich habe ein sehr starken WF-Typ und einen sehr starken, einen alten, erfahrenen WE-Typ. Also ich habe einen WE-Typ plus...
Also E heißt Entwickler, oder?
Ja.
Und F heißt?
Ist Forschungstyp. Zusammen. Der war hier, glaube ich, damals 26 und der war 60 und der war ein Optiker. Und die habe ich zusammengesperrt und die mussten hier eine sehr steile Entwicklung machen. Laser-Einführung in Justierung. Ja, das war ein Laserspezialist von der MIT und das war ein Optiker von General Electric, der gerade rausgeflogen ist, weil er zu alt war. Der hat aber auch V-Aufgaben schon gehabt. Ja. So, das war, glaube ich, 71 war das. 71. Ja. Dorothy hieß er. Und die beiden habe ich in einen Kasten gesperrt. Ja. Die mussten mir die Entwicklung machen. Also die Entwicklungsplanung, die Projektplanung und das alles machen. Und hier gab es ständig Konflikt. Weil der alte Bulle wollte den jungen Bullen nicht akzeptieren und der junge Bulle wollte den alten Bullen nicht akzeptieren. Und ich hatte 6 Monate Krieg. Und nach 9 Monaten hatte ich die Innovation. So,
als ich hast du da noch eingegriffen? Oder?
Natürlich habe ich eingegriffen, ständig. Ja. Ständig. Und dieses Modell ist das. Ja. Ja. So. Und da sind sie, wie ursachenorientiert ich rangegangen bin. Und der Chef hat gesagt, das schaffst du nie.
Ja.
Ja. Das schaffst du nie. Ich habe gesagt, ich nehme den alten. Und dieses Modell habe ich bis zum Verrecken dann verfolgt. Mhm. Auch ich habe die alte Sekretärin mit einer Jungen zusammengesetzt. Ja. Frau Dreiber damals im Easy. Oder Sie kennen den Rinschke mit dem Bauer von Siemens.
Mhm.
Ja, den Rinschke, ein junger Bulle mit dem Bauer von Siemens Vorstandsmitglied.
Ja.
Können Sie sich erinnern an die Diskussion? Die habe ich zusammengesperrt. So, und ich habe immer dieses Modell, oder vor kurzem habe ich es nochmal gemacht mit jemandem. Und dieses Modell, das muss man dann schauen, welches VP und WP die haben. Ja. Ja. Also es ist ja noch, das S unterteilt sich ja noch in ein WP.
Ja.
VPW, ja. Das habe ich da aufgeschrieben dort, ja. Da sehen Sie, wie matrixreich das alles war. Ja. Ja? Aber die beiden musste ich ganz intensiv betreuen. Ja? Und ich habe immer wieder erfahrene Leute mit wissenschaftlichen, neu trainierten Leuten zusammengebracht. Immer wieder dieses Modell wiederholt, ja. Und bei Projekten, die ich gefördert habe, habe ich auch immer wieder die Kombination gemacht.
Ja.
Wenn Sie sich erinnern, Sie können sich erinnern, habe ich immer wieder gemacht. So, das ist das Erfolgsmodell. Das können Sie nur machen, wenn Sie das dann mit einer, bevor die Leute analysieren. Sie müssen sie ja analysieren, welche, wenn der ein beschissenes VP hat und der ein beschissenes VP, dann wird das nicht funktionieren. Ja? Der hat ein VP und der hat ein VP, aber diese müssen positiv sein.
Ja.
Und da kriegen sie immer Konflikt. Oder zum Beispiel, ich habe ja die letzten großen Konflikte habe ich auf der EU-Ebene gemacht. Da war der Durand, Thomas Durand, ein junger Bulle, Professor, da habe ich auch dann Vorträge immer bei ihm in Frankreich, in Paris gehalten. Also wirklich ein super ausgebildeter Mann, als Franzose, höchstsprachig sogar. Und der Nick Langas, der Thomas war damals 35, junger, bulliger Professor, er kommt aus der besten École Polytechnique, kam er aus dieser Eliteschule und war dann Professor sogar dort. Zum Teil hat er ein großes Beratungsunternehmen in Paris. Und Nick Gangas war Professor für Physik, glaube ich, damals war er 60 oder 62, Grieche, in Ägypten geboren. Und die habe ich zusammengesperrt, um einen Bericht zu Forschungspolitik der EU zu schreiben. Oh, das waren Kriege. Immer, die haben sie bekriegt. Und die anderen haben sich immer amüsiert. Ich habe gesagt, ihr zwei Bullen. Und ja, das war der Erfolg. Ich habe die beiden Besten zusammengesperrt. Ja, also praktisch, Thomas hat mehr Geld verdient wie damals. Aber genau diese Situation.
Ja. Ne?
So, und das muss ein Mensch, der situativ Mensch, er muss diese Konflikte hier laufen ja ständig Konflikte, ja. In beiden Richtungen, ja.
Mhm.
So, das muss er verstehen. So, und deswegen war für mich dann, als ich dann hier mit dem Professoris kam, 75 die Enttäuschung groß, weil das hier gab es einen Zusammenhang. Und in Deutschland gibt es hier eine Trennung.
Mhm.
Ja, in den USA war das ein Milieu.
Mhm.
Ja? Und hier ist es eine Trennung.
Mhm.
Ja? Und dort liegt das Problem in Deutschland. Also ich weiß bloß nicht, ich schaffe das alles nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr richtig schreiben. Also die Hand will nicht mehr. Also so eine Genealogie, das wäre vielleicht gar nicht so falsch, dass man sie irgendwie macht, dass man das jetzt auch ein bisschen so in ein Zeitraster legt. Das, was wir heute besprochen haben, war ja eine zeitliche Abfolge. Ja? Sie haben mich mehr gefragt, wann. Ja? Also an das kann ich mich noch ganz gut erinnern. Mit dem fing ich an, so ja, 70, nein, vielleicht sogar noch früher ein bisschen. Ja, so sagen wir mal um 70, ja. Als ich bei Experiment anfing, habe ich damit richtig. Bei General Dynamics war das mehr auf der Seite hier. Ja. Da war eher diese TWK-Geschichte wichtig, ja. Also Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Da war der Krieg zwischen Sowjetunion und den USA. Das war eher dieses militärisch.
Ja.
Ja. Aber das ist eine alte Kiste, mit dem habe ich sehr viel gearbeitet.
Ja, ist auch interessant.
Und mit der kann man viel, viel erklären.
Ja.
Und den konnte ich auch erklären. Sag ich, siehst du bist ein Bulle hier und du bist ein Bulle hier. Ja? Und du willst das oder willst du das werden? Ja. Ja. Ich meine, in diesem Kasten, ja.
Das ist interessant.
Und es ist aber aus der Situation entstanden, ja.
Was mich ein bisschen wundert, Sie haben eigentlich die asiatischen Philosophien eigentlich nie so richtig mit einbezogen, oder täuscht das? Weil, wenn man zum Beispiel, also ich verstehe da nicht sehr viel davon, aber das, was ich da gelesen habe drüber. Also es ist ja, es kommt ja auch in Ihrer Formel raus, dass es ja eigentlich ja nicht so klar alles aufgetrennt ist.
Nein, ist es nicht, nein.
Sondern dass das ja
Funktionen
sind und voneinander Abhängigkeiten sind und auch in einer Person beispielsweise natürlich auch
alles, ist.
Alles mit drin ist.
Ja.
Und also ich kann mich erinnern an unsere ersten Gespräche, auch an die Frage, was will ich eigentlich, welchen Weg beschreite ich, wobei ich im Nachhinein da anders reflektiere als wie vielleicht vor 20 Jahren, aber die Frage ist eigentlich keine Schwarz-Weiß-Entscheidung eigentlich, sondern
das es sind ja immer Funktionen, Entschuldigung. Nehmen wir mal an, ich war hier, damals kannte man ja nie die Entwicklung. Im Grunde genommen ging das so hoch. So, ja. Man ist hier reingekommen, man hat entwickelt, man hat Angst da und das waren die Managementstufen, ja. So, und dann haben sie mich hier raufkaputtiert, ja. Die haben mir eine Gruppe gegeben, mach. Und da habe ich festgestellt, ich kann das nicht. Da habe ich gesagt, ich muss die Funktion übernehmen, das Produkt- und Projektmanagement. Und ich brauche Leute hier in verschiedenen Ebenen, die Wasserträger sind. Ja, so. Und ich musste, trotzdem ich hier war, musste ich von dem hier bis hier auch alles wissen. Ich musste aber das nicht wissen.
Ja.
So, und natürlich dann mein Wissen ist immer so rübergewandert. KPF. Ich bin immer weniger Fachmann gewesen, Spezialist, aber ich habe das Wissen, muss ich haben, das W. So, und hier bin ich immer breiter ausgeschlagen. Ja? Bin dann wahrscheinlich von hier gewandert und dann erst wieder hier hoch. Ja?
Ja.
So, das heißt, das ist eine Verkettung von Situationen, die einen, das ist ja nicht linear, sondern das ist auch sprunghaft. So, und Sie haben ja das ähnlich gemacht. Sie waren der Journalist, ja, Sie waren auf dieser Linie hier,
ja.
Der Spezialist, und dann haben Sie eine Funktion gekriegt. Also geht automatisch, müssen Sie dann Ihr W schwindet hier rüber, und Sie haben dann Wasserträger gehabt. Hier. Und einige waren auch hier. So, Sie müssen dann mit dem Umfeld, das ist ja ein Umfeld, mit dem müssen Sie fertig werden. Und Sie sind hier gewandert, dann sind Sie hier gesprungen, Sie haben dann hier Funktionen wahrgenommen, aber inhaltlich ist das. Das ist das Aufgabenfeld und das ist das praktisch Verantwortungsfeld. Ja. Also ursprünglich war wahrscheinlich auch das V eher mehr so Verantwortung, aus dieser
Geburt
raus. Ja. So. Und dieses hat mir geholfen, die Situation zu meistern. Und ich konnte sie auch erklären, wo sitzt ihr.
Mhm.
Ja. Und das sind die Dollar-Ebenen, ja. Mhm. Sind die Dollar-Ebenen gewesen. Fragen Sie meine Frau, wie oft habe ich abends dann zu Hause gemalt? Ja.
Ja.
Was? Und den setzt du hier, hat er das, oder der ist hier, oder der ist die, oder wen brauche ich hier? Ja.
Ja.
Und das ist das Soziogramm dann.
Mhm.
Da sehen Sie, wie alles das so ineinander geht.
Ja,
ne?
Schon stark.
So, und zu Ihrer Frage, ja, ich habe viel mit Asiaten auch zu tun gehabt in USA, mit Chinesen, Indern. Also ich glaube schon, dass ich ja irgendwo mit Konfuzius war ich sehr früh in Kontakt. Und mit Mao auch. Mit Mao war ich an und für sich durch die Studentenbewegung in München, die waren ja viele Maoisten dort, ja.
Und mit denen musste ich mich auseinandersetzen, ne? Weil ich kam ja aus dem real existierenden Sozialismus und ich war kein Träumer. Ja? Ja. Und deswegen habe ich gesagt, bloß eins muss man den Mao in dem kleinen Büchlein, das habe ich hier auch noch wo, das wurde uns dann immer den Maoisten geschenkt. Er war eindeutig ein Clausewitz-Anhänger. Ja? Ja. Und er war ein hundertprozentiger Clausewitz-Anhänger. Ja? So, und damit. Ich glaube, für mich war das alles nicht fremd. Für mich war das alles nicht fremd, der Osten. Deswegen habe ich, kann gar nicht so. Wir haben viele Bücher über China gehabt oder über Japan und über sowas Zeug, ja. Es sind auch hier noch ganze Reihen von Büchern damals.
Ja, mir fällt nur auf, dass es eigentlich, sage ich mal, in Ihren Erklärungen, Theorien, der asiatische Aspekt, außer in den Strategemen, wo sie, da kann ich mir, das ist das Einzige, was man erinnern kann, wo sie so falscher Priester oder wie heißt der Kaiser übers Meer gebracht worden ist. Na, wie heißt das? Ja, kann man nicht mehr so merken. Also, dass das dass da eigentlich wenig darin vorkommt. Also, ja, so was man so typisch hört mit Yin und Yang und Ausgeglichenheit und Einheit von, in dem Fall, Wissen und Verhalten, was eine
wichtige Rolle. Ich glaube, für mich war das selbstverständlich. Ich habe ja mit Russen zu tun gehabt, die waren ja auch von Ost, Mongolen und weiß der Geier was. Vielleicht ist das alles durch die Begegnung sehr einfach gewesen. Wir haben das nicht theoretisiert. Man hat das, verstehen Sie, ich habe ja viel auch gelesen über das Zeug. Ja?
Und vielleicht, also mich persönlich hat das nie besonders angesprochen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe auch so, also nein, ich habe
Zehn und die Kunst des Bogenschützen habe ich,
nein, ich habe auch so,
also ich habe damit nie viel anfangen können.
Nein, ich habe sowas, ich habe die Populärwissenschaftlichen nicht gelesen. Ich habe mich mit Konfuzius auseinandergesetzt, weil wenn Sie Kant machen oder so, dann kommen Sie automatisch in die philosophische Ecke. Philosophisch habe ich mich wahrscheinlich mit den Asiaten sehr stark auseinandergesetzt, auch mit den Japanern. Aber das war eher auf der persönlichen Ebene und nicht so auf diese, sagen wir mal, möchte gern, ich weiß was, Herr Lehrer. Ja. Ich habe eine, gestern hat mich eine angerufen, angeblich Japan kenne, China kenne, und dann habe ich ihm gesagt, wie wenig er von Chinesen weiß. Ja. Ja, weil er ging mir auf den Keks, ja. Ja, er war einmal in China und ich sag, was er kenne, ne? Und da kam er gerade an den Richtigen, ne? Und erzählte mir, wie China uns gerade jetzt alles kaputt machen wird, sag ich. Die fressen sich selbst auf, ja. Die gehen kaputt, ja. An ihrer eigenen Dummheit gehen sie kaputt, ja. Die sind gar nicht so klug, wie ihr alle glaubt, ja. Weil sie kein ökonomisches System haben, ja. Aber das war hier, glaube ich, damals das Entscheidende in den 70er Jahren, wo ich gezwungen war in eine Technologie, die nichts hatte. Wir hatten ja nichts. Wir kannten ja selbst nicht viel. Ja. Heute ist das alles nachlesbar. Aber,
Im Nachhinein kann man vieles begründen.
Ja. Aber wir wussten nicht viel. Ja. Und wir sollten Raketenköpfe machen, wir sollten Hightech einführen, wir sollten die Steuerung machen, wir sollten. Und davon hingen Menschen ab.
Ja, und Kriege und ja. Gesellschaften.
Ja.
Wohlstand.
Wohlstand, alles, ja.
Schwere.
Und das war nicht so, dass das einige Leute nur kannten. Das war ein gruppendynamischer Prozess. Ja. Und da sind viele gleich rausgesprungen, haben Firmen gegründet, wollten großes Geld machen, ja. Und haben vielleicht kurzfristig auch Geld gemacht, sind pleite gegangen, ne? weil sie nicht die Ressourcen, die Zusammenhänge hatten. Die konnten partikuläre Zulieferer, aber sie konnten nicht das System aufrechterhalten. Also das Industriesystem, ja. So ein
ein System, das, da muss man schon Potenz haben. Das konnten nur wenige Firmen. Das konnte General Electric konnte das, General Dynamics, Sperry konnte das, später Hewlett Packard, aber sehr, sehr spät. Ja, das waren die Firmen, die das konnten. Ne? Alle anderen waren nicht in der Lage, also von der Finanzpotenz oder von der politischen Potenz das zu machen. Wobei die Gruppen da sowohl bei General Electric wie bei Sperry wahrscheinlich damals die avantgardistischen waren, weil da viele, viele Deutsche waren. Unwahrscheinlich viele. Die so nach dem Krieg sich alle rübergeholt haben. So, ja. Oder Corning Glass, das war fast alles Jena-Leute. Ja. So. Und Boeing ist auch ein Deutscher. Ja. Das wissen die wenigsten Leute. So, und damals gab es diese Kultur, zum Beispiel der Schmidt bei General Electric, ja, der die Operation Amplifiers gemacht hat. Ja. Mit dem war ich im ständigen Kontakt. Ich habe ja auch den ersten Operation Amplifier gemacht, den 0009, ja, bei Sperry. Und er hat dann bloß den MY-741 gemacht, auch, ja. So, weil er hat eine bessere Halbleiter Bude an seiner Seite gehabt wie wir. Wir waren bei General Instruments an Sperry und er war schon frühzeitig, die hatten General Electric hatte eine eigene Halbleitermodi in Connecticut gehabt, ne? Der war vor Ort, ne? Und wir haben damals sogar zwischen den Firmen durch diese Eierköpfe hier saßen wir alle zusammen, ja? Ja, die Militärs haben uns gezwungen dazu, ja? Wir haben uns in einen gesunden Wettbewerb gehabt, ne? Weil wir alle nichts wussten, ja? Wir wussten nicht viel. Wir konnten gewisse Funktionalitäten erkennen, wir konnten gewisse Sachen, aber so richtig vom System her waren wir alle Anfänger. Mhm. Auch vom Verhalten der Bauteile, ja. Und dann haben wir Kühlschränke gekauft und Hitze-Dings da gekauft und heiß gemacht und runtergekühlt, bis wir dann auf Klimaanlagen kamen und du weißt ja gleich mit Haartock, den haben wir gearbeitet und so ein Scheiß.
Aber es ist schon erstaunlich, mit welchen Ergebnissen. Also ich glaube, wenn das nächste Mal wir uns zu einer solchen Sitzung zusammensetzen, wäre eigentlich interessant, dass man einfach als Idee mal mit all diesen Erfahrungen und das, was wir jetzt in der Rückschau gemacht haben, wenn jetzt mal bei diesem Bild von jetzt zurück die letzten 50 Jahre jetzt mal das anschaue, 60 Jahre, dass wir mal uns überlegen, nochmal, was sind die Themen heute und vielleicht auch ein bisschen nochmal die Auswirkungen prognostizieren, wie es in die Zukunft ausschaut. Gerade unter den Technologieaspekten. Aber das sollten wir heute nicht mehr machen. Ich glaube, das würde uns jetzt, also mich würde es überfordern im Moment. Aber vielleicht können wir beide mal ein bisschen drüber nachdenken, dass das mal unser nächstes Gespräch werden könnte. Weil, wie Sie ja, was habe ich vorher gelesen, gerade richtig sagen, Konfuzius sagt, die Lampe, die man am Rücken trägt, oder scheint nach hinten. Aber es wäre schon nochmal interessant zu überlegen, was bedeutet jetzt das in Bezug auf Technologie, auf Wirtschaft, auf Gesellschaft, wenn wir jetzt uns die nächsten 10, 20, 30 Jahre anschauen. Und damit will ich eigentlich auch Schluss machen für heute. Das waren jetzt fast 3 Stunden Gesprächaufzeichnung. Und mir hat Spaß gemacht.
Um Ihnen das zu beantworten, kann ich das ganz einfach machen. Das größte Thema wird Energiespeicherung sein. Alles andere in der Energiewirtschaft ist
mehr oder weniger technologisch voraussehbar. Und deswegen habe ich 92 bis 96 sehr viel Geld in die Materialwissenschaften für die Ionik-Technologien gegeben. Das können Sie alles nachlesen, ist alles da. Das bricht jetzt langsam, geht das jetzt aus der Forschung rein in Anwendung, die ganze Ionentechnologie, die Monolithe-Ionentechnologie. Denn die Ionentechnologie ist was Altes, in jeder Batterie findet ein Ionenaustausch statt, ist nichts Neues. Aber die Monolithe-Halbleiter-orientierte Ionentechnologie, dass diese Speicherung im Monolithen stattfindet, Ionentechnologie, das wird das Thema sein. Da gibt es inzwischen gute Ansätze in Deutschland. Deutschland hat ungefähr 10 Jahre jetzt verloren, weil die Idioten da an der Uni in Kiel das nicht verfolgt haben. Jetzt macht das die Uni in Dresden ein bisschen. Und jetzt gerade ist eine große Analyse, glaube ich, gelaufen im Wirtschaftsministerium zu diesem Thema. War ich nicht ganz unschuldig. Das wird das Thema Nummer 1 sein. Das Thema Nummer 2 haben wir schon diskutiert. Das ist, wie gehe ich mit Informationen um? Und da haben Sie auch damals schon so eine Spinne gemacht. Also, wie gehe ich mit Informationen um? Und wenn Sie an die Diskussion sich erinnern, die wir damals hatten, wo Sie kurz vor dem Vortrag da bei Kohlmeier oder Kohlhammer oder wie er hieß, da habe ich diesen Rumbus gemacht. Das heißt, das zweite große Thema wird nicht sein, wie, wo, was, sondern wie gehen wir mit Informationen um und wie transformieren wir Informationen, nicht mehr transferieren wir, sondern transformieren wir die Informationsverarbeitung in Wissen. Wenn jetzt hier die Wissenseite ist und hier die Erkenntnisfilter, dann ist hier die Information. So. Und dieser Prozess, dieser Filter hier, das wird das Entscheidende sein. Das haben wir schon mal bei dir besprochen. Früher war das relativ einfach. Da war das eine Linie, eine Fläche, die hier als Membrane arbeitete und die Information hier schwingte und mich zum Wissen anregte und das Wissen mich zur Erkenntnis machte. So. Das war relativ einfach. Heute ist das vielschichtige. Heute habe ich jede Menge informationsverarbeitende und inputgebende Filter. Das sind die Filter, die Inputfilter. So, und hier ist dann praktisch die Wahrnehmungs-, das ist die Wahrnehmungsfläche. So, und deswegen muss ich diesen Informationsverarbeitungsprozess mir ganz neu überlegen. Und viele diskutieren immer noch von der Informatik, wie mehr ich von diesem Scheiß aufbaue, wie mehr ich Verknüpfungen mache und das alles, aber sie reden nie. Was ist aus der Information? Wie kommt die Information zum Wissen und wie kommt sie zur Erkenntnis? So, und diese Filter, ich kann viel Wissen haben und wenig Erkenntnis. Ich kann viel Information haben und wenig Wissen. So, diese Zusammenhänge werden das Entscheidende sein. Und wenn Sie jetzt dann wieder gehen, da ist die Erfolgsformel. Der Erfolgsformel kann ich vieles hier erklären. Ich kann die Erfolgsformel nutzen und sagen, was nützt mir diese ganzen Googles und Facebooks und das alles hier? Wenn die machen eine Informationsverarbeitung. Die machen aber keine Wissenserzeugung für mich. Und Wissen ist immer
personifiziert. Wissen ist immer im P-Bereich. Ja? Und Erkenntnis ist im P-Bereich. Ja? Natürlich über der Sache so. Und das ist hier Vielfalt, ja. Das ist Menge. Ja? So. Und diese beiden Sachen spielen meiner Ansicht nach für die nächsten 20 Jahre die entscheidende Rolle. Weil von denen hängt alles ab. Wer diese Technologien beherrscht, die Speichertechnologien und diese Informations-, ich sag mal, Strukturierungstechnologien, nicht Verarbeitung, Technologie, Informationsstrukturierungstechnologien. Technologie, Strukturierungstechnologien, das ist das Wort. Der wird, weil diese Filter wachsen von Jahr zu Jahr, die Inputs wachsen von Jahr zu Jahr und es landet nicht mehr beim Wissen. So, weil immer erst noch die Wirkung werden im Mittelpunkt gestellt und nicht die Ursachen. So, das ist das Entscheidende. So, liebe Heilmeier, hier haben Sie das, glaube ich, jetzt ist das letzte Blättchen hier angerissen. Das sind die beiden Themen, die können Sie das ja alles hier schön, die Sie alles jetzt hier schön sagen. In 10 Jahren werden Sie sagen, da war so ein verrücktes Gespräch mit dem Fribowitsch.
Das werden wir sagen in 10 Jahren.
Was?
So machen wir das.
Das sind die beiden Entscheidenden. Alles andere ist, weil das kann ich überall anwenden. Das kann ich überall anwenden. Nicht die Informationverarbeitung ist das Problem. Ich kann heute jede beliebige Information verarbeiten. So, jetzt habe ich genügend Themen. Aber wir haben das schon mal besprochen, diese
Ja, ja.
Das ist nichts Neues. Was?
Jetzt haben wir Arbeit.